Fucking
Man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
Soziopod.
Nee, man muss mitdenken.
Ja, oder gefährlich.
Soziopod.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods. Die Nummer 39.
Mhm.
Und ich begrüße recht herzlich im sommerlichen, in der Würzburger Residenz.
Ja.
Dr. Nils Köbel.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ich begrüße auch wie immer bei Sonnenschein und lauem Wind Patrick Breidenbach.
Schönen guten Abend. Ja.
Hast du dich erholt vom Live-Event?
Ich habe mich wunderbar erholt vom Live-Event. Ich könnte jetzt glatt das nächste machen. Das könnte jetzt wieder mal so weitergehen. Mhm. War ja ganz nett.
War super.
Nee, war sensationell gut. Hat uns sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und da ja jetzt sogar so ein bisschen gefühlsmäßig die Welt den Bach runtergeht, zumindest so, was man an tagtäglichen Debatten, wenn man sich so ein bisschen sehr stark im Netz tummelt wie ich, was du ja so eigentlich so gut wie gar nicht machst.
Nee, ne? Ja, stimmt.
Das wäre auch mal interessant, dann so deine Wahrnehmung der Dinge, weil ich denke tatsächlich so ein bisschen gerade, die Welt geht den Bach runter.
Okay. Gut, dass ich nicht so viel im Netz bin vielleicht.
Wahrscheinlich. Vielleicht sollte ich das auch ein bisschen einstellen.
Nee, meine Netzaktivitäten beziehen sich ja eher auf in E-Mails checken und
ja, du bist
einkaufen ein bisschen.
Ja.
Eigentlich.
Du bist gar nicht. Und Amazon Prime und so.
Das mal Amazon, bin, also das ist jetzt Schleichwerbung, Instant, wenn ich das sage. Das mache ich tatsächlich. Amazon mache ich. Aber ich bin weder bei Facebook, weder bei Twitter, noch bei irgendwelchen Netzwerken
tatsächlich. Stimmt, heute hatte mich jemand auf Twitter gefragt, ob du auf Twitter wärst.
Nee.
Ich habe noch nicht geantwortet. Das machen wir jetzt offiziell.
Ja.
Nein.
Nee, ich bin auch nicht, ich bin ja auch nicht bei Facebook. Also ich habe keine sozialen Netzwerkkommunikationen.
Tja. Interessant eigentlich.
Ja, ich habe es irgendwie nie gemacht, so. Ich weiß auch nicht.
Vermisst wahrscheinlich.
Ich vermisse es auch nicht. Vielleicht, also gut, doch bei manchen Leuten finde ich es fast schade. Da könnte ich Kontakt aufbauen und halten, die ich jetzt nicht mehr sehe. Das finde ich schon schade, weil ich kenne jetzt gerade ein paar Leute, die gesagt haben, ach komm, jetzt geh doch mal bei Facebook, dann können wir ein bisschen quatschen. Und da sage ich einmal, gut, dann gib mir doch die E-Mail, dann machen wir das so.
Ja.
Aber das ist erleichtert mit Sicherheit auch das Beibehalten von Kontakten. Das merke ich schon.
Ja.
Facebook und so. Aber es war nie so dringend, dass ich jetzt gesagt habe, ich werde jetzt Mitglied. Das war bei mir nie so.
Gut. Mhm. Ja, vielleicht auch besser so.
Vielleicht, weil du bist ja total vernetzt. Ne? Du lebst ja eigentlich im Netz.
Ich bin quasi das halbe Netz.
Genau.
Also ich transzendiere.
Du schwebst hinein, digitalisierst dich in das Netz hinein.
Mein digitales Ich.
Ja. Digital Native.
Genau,
ja.
So ein bisschen. Nee, ich bin eigentlich Immigrant noch, glaube ich.
Immigrant,
Aber Native ist quasi, obwohl dieser Begriff
geboren.
Ja ein bisschen komisch ist, wenn du quasi geboren wirst, dann ist schon da und ich kenne ja noch die Zeit mit.
Stimmt, kennst du die Zeit, wo es noch nicht gab?
Wo es das nicht gab.
Ja.
Immer noch telefoniert und gefaxt. gefaxt hab und sich Briefe geschrieben hat, wie sich's gehört.
Aber du hast gesagt, die Welt geht unter, wenn du ins Netz schaust.
Nee.
Oder ist bedroht zumindest.
Naja, sagen wir so, ich beschäftige mich ja unter anderem, hier liegt ja auch ein Buch, was ich mit herausgegeben habe, New Media Culture, mediale Phänomene der Netzkultur. Mhm. Das heißt, ich beschäftige mich ja auch mit Phänomene, die erst ein Stück weit durch das Internet entweder en vogue wurden, weil viele Dinge wie zum Beispiel Selfie-Kultur, ich meine, darüber habe ich jetzt nicht geforscht und geschrieben, das hat der Kollege Christian Stiegler gemacht. Aber so Selfie-Kultur gab es natürlich auch schon vor 100 Jahren.
Ja.
Aber natürlich gab es nicht diese Technologie und es gab natürlich nicht die Möglichkeit, diese Dinge so rasant miteinander zu teilen und sich so selbst zu inszenieren, dass man das jetzt quasi sekündlich tun kann. Damals brauchtest du halt eine aufwendige Fotoapparatur, aber es gab tatsächlich vor 100 Jahren hat er auch irgendwie da geschrieben, auch schon tatsächlich diese Selfie-Sticks.
Ja.
Kennst du Selfie-Sticks?
Ja, diese Auslöser, ne?
Genau, wo du halt so hochhältst und dann, ne, das gab es also damals auch schon.
Es gibt zum Beispiel ein interessantes Selfie von Theodor W. Adorno, ja? Wo er ein Selfie im Spiegel macht.
Echt?
Mhm. Das ist ganz interessant. Quatsch. Doch, der hat gibt's so eine Stehkamera.
Findet man
das? Ich habe das einmal gesehen im Buchhandel, das Bild. War so ein Plakat. Und da sitzt der vom Spiegel auch mit so einem Fernauslöser und so eine große Kamera. Ne? Das war wahrscheinlich in den 30er Jahren, 20er Jahren vielleicht sogar.
Es gibt kein richtiges Selfie im Falschen.
Genau. Und dann sitzt er vom Spiegel und fotografiert sich selbst. Ah, ja. So ein schwarz-weiß Foto.
Ja, natürlich.
Das ist uralt. Ich weiß gar nicht, ob das vor dem Krieg vielleicht sogar war.
War da noch jung?
Na, beim Adorno ist ja schwarz. Der sah schon immer alt aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sogar vor dem Krieg war.
Okay.
Wann sind denn, da gab es ja natürlich Kameras, aber ich weiß, kenne jetzt die Entwicklungsgeschichte gar nicht so.
Findet man
aber
doch bestimmt.
Also das fällt mir jetzt so ein, weil das vor im Buchhandel mal so ein ganz großes Plakat war. Und da sitzt er vorm Spiegel und fotografiert sich
selbst. Ah, da ist es.
Hast du es gefunden? Ja, genau.
Das ist interessant.
Ja.
Das da, ne?
Mhm.
Aber du siehst aber auch schon sehr alt aus.
Vielleicht war es auch dann schon später, ich weiß nicht genau.
Genau, da.
Genau, und da sieht man jetzt beides. Da sieht man sogar hinten ihn. Aber ich kenne jetzt nur das mit dem, wo er im Spiegel ist.
Ne? Das da, nee.
Nee, das, wo man nur also den Spiegel nur sieht mit seinem Ding. So gut. Und das wäre ja auch schon so eine Art Selfie.
Ja.
Könnte man sagen. Aber du bist ja sehr in diesen Kommunikationsformen im Netz drin.
Genau, also stehen geblieben sozusagen bei den medialen Phänomenen.
Ja.
Menen. Phänomenen und ich habe da zwei Artikel geschrieben. Eins geht über Meme.
Ja.
Da wollten wir ja auch schon immer mal eine eigene Sendung, aber das werden wir jetzt heute vielleicht nicht machen. Und das andere ist das Thema Netiquette.
Ja.
Und Netiquette ist sozusagen die Antwort auf den gerade umherschwebenden Kulturpessimismus, so ein bisschen so von wegen. Die ganze Debattenkultur geht flöten.
Mhm.
Und vielleicht auch ein Stück weit durch das Internet. Und das schließt sich sozusagen wiederum direkt an ein Kapitel an von dem Kollegen oder den Kollegen Thomas Zörbach und Jürgen Pfeffer, die zum Thema Shitstorms geforscht und geschrieben haben. Und das ist dann sozusagen die Antwort darauf.
Mhm.
Und bevor wir jetzt vielleicht über Netiquette und mein Thema dann sprechen und über Zivilisierung und Netz und so weiter, wäre es vielleicht erstmal interessant zu gucken, was ist denn eigentlich ein Shitstorm?
Ja, also vielleicht dann nochmal zu sagen, der Soziopod heute würde dann sich drehen um das Thema Kommunikation im Internet und Kommunikationsformen und aktuelle Phänomene, die interessant sind für
uns. Genau, und wie verändert sich Kommunikation? Wie verändert sich dadurch ein Stück weit der Diskurs, die Gesellschaft?
Okay.
Und geht es eher ins Bessere? Ins Schlechtere.
Ja.
Was wird passieren, so ein bisschen vielleicht?
Ja, sehr gut.
Na?
Dann schauen wir uns ein Phänomen an.
Schauen wir uns halt mal, also weil tatsächlich gefühlt, ich habe so ein Shitstorm-Radar.
Okay.
Das ist so ein Google-Alarm.
Aha.
Den kann man sich einstellen für so bestimmte Suchbegriffe und dann kriegst du immer, wenn es dazu Nachrichten gibt,
echt? Okay.
Sozusagen die aktuellen Nachrichten. Und ich habe das Gefühl, das ist in den letzten Wochen immens rapide angestiegen.
Okay.
Und da habe ich so das Gefühl, dass das Phänomen Shitstorm plötzlich aus jeder Pore zu quellen droht. Okay. Das heißt, es wird auch plötzlich jede kleine Empörungsäußerung zu einem Shitstorm deklariert.
Ach so, okay, das wird dann inflationär gebraucht, der Begriff.
Das wird extrem inflationär gebraucht, aber ich habe auch das Gefühl, dass insgesamt auch wirklich stündlich eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird.
Okay. Vielleicht müssen wir kurz, bevor wir da einsteigen, ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das ja alles viel besser als ich, aber du musst es mir vielleicht nochmal erklären.
Ja.
Vielleicht mal so ganz unten. Shitstorm, ein scheiße Sturm.
Ja.
Was, wie würde man das denn, kann man es definieren oder wie würde man es denn beschreiben für jemanden, der jetzt keine Ahnung hat, was das ist? Also was ist denn ein Shitstorm?
Also ein Shitstorm, diesen Begriff, der ist tatsächlich ein deutscher Begriff, obwohl er ein Anglizismus ist.
So wie Handy oder so.
Genau, und im Amerikanischen gibt es diesen Begriff gar nicht.
Ach so, interessant.
Sondern da höchst, also solange, das ist auch interessant, dass in der amerikanischen Internetkultur dieser Shitstorm als Phänomen jetzt erst so langsam hochkocht.
Ja, ja.
Also da wäre auch nochmal eine interessante Frage, ob das so ein typisch deutsches Phänomen ist.
Also ein europäisches aber anscheinend.
Oder ein europäisches, aber auf jeden Fall kein amerikanisches. Das ist so erst in den letzten ein, zwei Jahren ist das Thema auch in den USA, wo man sich dann auch wirklich diese Fragen stellt. Da verlinke ich vielleicht auch nochmal so einen Artikel aus Slate, der so die Frage aufwirft, ob wir jetzt so in dieses Zeitalter der Shitstorms eintreten. Mhm. Und das war so aus US-Sicht.
Slate ist so ein
Magazin, auch so Internetmagazin. Mhm. Also ursprünglich, den Begriff gibt es als Online Firestorm. Und das heißt, im Grunde genommen ist es ein Phänomen, sowas wie eine Empörungswelle, die stattfindet. Eine kommunikative Empörungswelle, die meistens oder eigentlich fast immer einen bestimmten Anlass hat. Also in Deutschland, was könnte man jetzt nehmen? Ganz aktuell nehmen wir Dieter Nuhr.
Okay.
Der ja daraufhin auch einen Artikel geschrieben hat, von wegen, diese Shitstorms sind die neue Hexenverbrennung 2.0, so ungefähr, wie im Mittelalter.
Also Dieter Nuhr, der Comedian. Der hat was bekommen, einen Shitstorm.
Der hat einen Shitstorm bekommen, weil er einen Witz gemacht hat über Griechenland oder einen Tweet abgesetzt hat über Griechenland. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den gerade parat habe, weil das vielleicht zur Bewertung ganz, ganz sinnvoll ist. Genau, er hat irgendwie gesagt, und das war gerade zur Zeit, wo sich sämtliche Aufmerksamkeit rund um die Griechenland-Krise gedreht hat. Mhm. Hast du ja auch mitgekriegt, zumindest in den Talkshows, wo wie es da heiß hergeht.
Also in den letzten Monaten halt.
Ne? Genau, Griechen müssen ihre Hausaufgaben machen.
Ja.
Also das waren ja wirklich ideologische Kämpfe, die da stattgefunden haben. Und da zu dieser Hochzeit dieser intensiven Auseinandersetzung hat er dann geschrieben, meine Familie hat demokratisch abgestimmt. Genau, das war kurz nach dem Referendum.
Ja. Okay.
Meine Familie hat demokratisch abgestimmt. Der Hauskredit wird nicht zurückgezahlt. Ein Sieg des Volkswillens. Ausrufezeichen.
Okay. So. Relativ harmlos,
aber er hat natürlich.
Frech, aber harmlos.
Harmlos, aber er hat natürlich einen Nerv gereizt, sagen wir so. Und dann ging es halt. Was ist dann
passiert?
Dann ging es halt los. Er ist dann sozusagen mit zum Teil wirklich krassen Beleidigungen überschüttet worden, aber auch halt einfach mit Kritik.
Okay.
Und wurde dann sozusagen auf seinem Facebook-Kanal, auf Twitter entsprechend durch die Mangel gedreht.
Krass.
Also das heißt. Okay. Der erste Punkt ist schon mal ganz wichtig, er ist eine Person des öffentlichen Lebens, das heißt, er steht in der Öffentlichkeit und das kann man, glaube ich, schon so sagen, dass zum Beispiel die meisten Hasskommentare tatsächlich auch eher dort stattfinden, wo man glaubt, dass viel Aufmerksamkeit stattfindet. Also gar nicht mal so bei Einzelpersonen, also solche Fälle gibt es sicherlich auch. Aber gerade wo man meint, zum Beispiel auf so einer offiziellen Medienseite, also das ZDF oder ARD oder Spiegel, das ist von sich aus so eine Art Magnet, wo ganz viele Irre plötzlich kommen und da meinen, sie müssen ihre Meinung sozusagen viel stärker platzieren und auch wesentlich stärker draufhauen.
Ja. Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, nur damit ich es verstehe. Ja. Also der Dieter Nuhr hat jetzt diese Aussage getätigt in einem öffentlichen Netzwerk, also bei Facebook.
Bei Twitter.
Der hat das getwittert.
Genau. Und auf Facebook, glaube ich, auch platziert.
Und daraufhin kam so eine Welle von Kommentaren.
Aber auch Tweets, die das direkt adressiert haben.
Okay. Und das war so eine ganz große, also ganz zahlreiche, auch ziemlich aggressive Kommentare auf diesen Witz.
Genau.
Und das würde man als Shitstorm bezeichnen.
Beziehungsweise ich würde ja immer sagen, ein Shitstorm ist immer dann der Fall, wenn es dann auch jemand als Shitstorm benennt.
Ja.
Und deswegen, also er hat es natürlich dann irgendwann so benannt.
Er hat es gesagt, das war für mich ein Shitstorm.
Shitstorm. Okay. Aber auch natürlich sofort greifen das natürlich Medien auf und verwenden dann diesen Begriff
Shitstorm. Da hat man gesagt, Dieter Nuhr hat einen Shitstorm bekommen aufgrund seiner Aussage.
Okay. Genau.
Und das war aber schon zahlreich, also es muss auffallen. Das war halt schon viele Kommentare wahrscheinlich.
Das war schon
viel. Und qualitativ heftig im Sinne von unter der Gürtellinie auch oder beleidigend.
Genau, also wirklich mit Sicherheit auch, da werden auch ein paar Morddrohungen
schon
und Hasstiraden. Soweit geht es ja auch immer ab.
Mhm.
Also das ist ja so die Gemeinsamkeit. Also da kann man auch vielleicht sagen, dass das so, ich sag mal, einen Schreihalseffekt hat. Mhm. Das heißt, man muss sich irgendwie zum Teil auch übertreffen, was so die Heftigkeit dann angeht, weil man dann auch eher gehört wird und dann auch das Gefühl hat, den anderen wirklich zu treffen.
Mhm. Also eine Performance der Beleidigungsmöglichkeiten.
Genau.
Hat er darauf reagiert?
Er hat darauf reagiert. Also er hat zum Beispiel jetzt hier geschrieben, wenn es einen Weg gäbe, aus Pöbelei Strom zu machen, das Internet wäre die Rettung der Welt.
Okay, also richtig, also ein bisschen zurückgerotzt halt dann, ne?
Genau, also das ist halt dann so der nächste Punkt. Das heißt, das ist ja auch das, was also Dieter Nuhr hat, glaube ich, in dem Kontext auch nochmal eine Vorgeschichte. Mhm. Und zwar gab es da auch schon Kommentare, die so in Richtung Pegida, AfD, okay, so wurde es zumindest dann auch ausgelegt. Also es, man könnte ihn eher so als rechten Flügel des Kabarets.
Okay, das ich bezeichnen.
Und das ging halt schon so voraus. Also das heißt, es war jetzt nicht das erste Mal, dass er da im Auge des Shitstorms stand, sondern es war sozusagen nochmal in einem anderen Kontext, wo er wieder was abbekommen hat. Und von Dieter Nuhr ist ja schon auch bekannt, dass er jetzt kein Blatt vor den Mund nimmt. Also es gibt ja so die berühmte Aussage, wer keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Und da ist meine These schon auch, dass diese gewisse Haltung, auch wenn es vielleicht eine Rolle ist, viele verwechseln ja dann auch Rolle und Person, manchmal verwechseln auch die Personen sich selber mit der Rolle. Aber er strahlt natürlich von sich aus schon so eine leicht aggro Figur aus, ein Stück weit. Also er lädt da ja schon, also er ist jetzt nicht gerade deeskalierend, was das Thema angeht.
Also eine Reizfigur, könnte man sagen.
Eine Reizfigur. Das musst du ja natürlich als Kabarettist sein, ja, weil sonst hast du ja was falsch gemacht. Und ich glaube, es liegt auch mit daran, dass normalerweise Kabarett ja eine sehr eher linksorientierte Veranstaltung ist. Stimmt.
Kommt auch daher durch solche traditionsreiche Veranstaltungen wie Scheibenwische und so.
Genau.
Hildebrand, die waren ja eher links. Die waren ja manchmal auch anarchistisch. Die waren auch solche Sachen wie Titanic und so, die Satire-Sachen, die sind ja eher anarchistisch linksorientiert, ne?
Genau.
Das heißt, in Deutschland oder ich glaube in Europa gibt es eher die Tradition, dass politische Satire vor allem Linkssatire ist.
Und ich wüsste jetzt sonst keinen bekannteren Kabarettisten oder Comedian, der so eher rechts verortet werden würde.
Hirschhausen.
Hirschhausen
ist unpolitisch. Der ist unpolitisch. Der macht nichts Politisches. Aber der ist, glaube ich, von seiner politischen Haltung her ist er konservativ. Der ist ja auch am CDU-Parteitag mal aufgetreten oder so.
Genau. Aber ich spreche jetzt wirklich von politischem
Kabarett. Von politischem Kabarett, genau. Okay. Das gibt's eher nicht. Das stimmt.
Also das gibt's allerhöchstens hier in politischen Aschermittwoch bei der
CSU. Ja, gute Kerb, das ist ja kein Kabarett.
Das ist kein, naja.
Ja, aber was ist denn so mit so Leuten wie dem Polt und so.
Polt ist auch
das links. Das ist auch Anarcho-Links. Ne?
Also Polt persifliert ja das Ultrakonservative im Grunde genommen, aber der ist im Grunde genommen klar eher links zu verorten. Ja. Aber da würde ich sagen, Dieter Nuhr hat sich da schon so eine Nische als einer der ersten, das ist jetzt meine Interpretation, so eher in der konservativen Ecke. Aber gut.
Deshalb ist er ein bisschen so eine Reizfigur geworden, vielleicht für viele.
Ja.
Okay.
Also zumindest auch aus dem linken,
Spektrum
und für alle eher progressiven kommen da halt einfach so konservative Sprüche, die, glaube ich, vorher so im Kabarett nicht unbedingt, außer jetzt vielleicht irgendwie bei so Schunkelveranstaltungen, aber auch das ist ja kein Kabarett, das ist ja Karneval und
ne? Klar, Mainzer Fasnacht fallen auch manchmal. Genau. Es gibt so Leute wie Lars Reichow oder so, aber die sind auch nicht wirklich politisch so stark. Die sind dann eher unpolitisch. Die machen dann
Wenn du dir sonst jetzt die aktuellen Marc-Uwe Kling, das ist ja eindeutig links verortet. Ja,
klar. Also die großen auch in der Vergangenheit waren immer
links. Hagenräter und so. Also das ist alles ganz eigentlich klares Gebiet. Oppositionelles Gebiet.
Selbst die Heute-Show ist ja eher
absolut
links heute. Okay, und der hat jetzt einen Shitstorm bekommen.
Der hat jetzt einen Shitstorm bekommen und daraufhin hat er auch einen Artikel geschrieben, ich weiß nicht, in einer der großen Zeitungen, ich muss mal gucken, ob das Zeit war oder Süddeutsche oder FAZ, einer aus diesem Metier, wo er eben dann aus seiner persönlichen Erfahrung heraus eben gesagt hat, das Internet vergleicht er wie Mittelalter, Hexenverbrennung, Pranger und so weiter und so fort. Das wäre ja alles ganz schrecklich.
Ja.
So, das ist so der eine Teil. Dann gibt es natürlich jetzt noch einen anderen sehr besorgniserregenden Teil, der gerade stattfindet. Das kann man auch fast gar nicht mehr als Shitstorm bezeichnen, sondern das ist dann wirklich so Hasskommunikation. Und das passiert natürlich gerade rund um das Thema Flüchtlinge.
Okay.
Also rund um das Thema, wenn irgendwo irgendwas über Flüchtlinge geschrieben wird, positiv wie negativ, hast du sofort völlig ausfallende Kommentare. Und das Interessante ist, dass das noch nicht mal anonyme Kommentare sind, weil das war ja oftmals so die Begründung, warum so aggressiv geredet wird, dass man nämlich unter dem Schutze der Anonymität so ausfällig wird.
Sondern hat mir auch immer eingeleuchtet, die Erklärung, ehrlich gesagt.
Ja, das ist auch zum Teil, das ist ein Faktor, aber nicht der einzige Faktor. Und es gibt eine ganz interessante Studie in Korea. Und zwar hatte Korea ein massives Problem mit so Empörungsgeschichten, Shitstorms und Cybermobbing und so weiter. Und die hatten noch keine Klarnamenpflicht. Also das heißt, Klarnamenpflicht bedeutet, du musst als Nils Köbel dich irgendwo anmelden, registrieren und dann darfst du sozusagen erst mit deinem Namen agieren. Dann haben die das gesetzlich eingeführt in Korea.
Südkorea sprechen wir, ne?
Ja, Südkorea.
Nordkorea.
Nordkorea darf man gar nicht sprechen. Ja, nicht zum Lachen, aber
ja.
Und da haben Wissenschaftler sozusagen gemessen, wie war die Shitstorm-Dichte oder die Aggressionsdichte vor diesem Klarnamen-Ding und danach. Und man hat tatsächlich danach keine signifikanten Unterschiede festgestellt, sondern zum Teil sogar einen Anstieg.
Interessant.
Und man hat sogar so einen Anstieg festgestellt, dass man die Klarnamenpflicht letztendlich auch wieder ab.
Ach so, weil es nichts gebracht hat.
Zum einen nichts gebracht, zum anderen gab es, glaube ich, auch noch ganz andere Probleme in dem Zusammenhang. Also das heißt, dieser Faktor der Anonymität scheint es tatsächlich nicht so alleinig zu sein. Okay. Und gerade bei den derzeitigen Hasskommentaren in Deutschland kann man das wunderbar, erschreckenderweise feststellen, dass ganz viele Menschen mit ihrem richtigen Namen zum Teil wirkliche Morddrohungen auch aussprechen. Und da war jetzt der jüngste Fall in Österreich. Ein 17-Jähriger, der, und zwar gab es da so eine Geschichte von einem Flüchtlingscamp, wo die Freiwillige Feuerwehr in so einem kleinen Ort, hier siehst du so dieses Bild.
Ah ja, ich habe das gesehen, genau.
So eine Wasserdusche, weil es halt so immens heiß war. Und da ist so ein kleines Mädchen, das lacht und freut sich.
Die Organisatoren dieses Flüchtlingslagers haben es gemacht zur Begrüßung. Entweder
die Organisatoren oder irgendeine lokale Zeitung hat es gepostet und hat auch, hier ist doch eine schöne Geschichte, wenn die Freiwillige Feuerwehr sowas macht.
Die Freiwillige Feuerwehr hat das gemacht. Genau. Als Begrüßung, als Gefallen für die Flüchtlinge, dass sie ein bisschen Abkühlung haben, haben sie aus Spaß. Genau.
Also ich glaube sogar, dass die Freiwillige Feuerwehr das gepostet hat. Okay. So Flüchtlingskind in der willkommenen Wasserdusche überrascht hat.
Gepostet wo denn? Wo wird
bei das? Bei sich auf Facebook.
Auf Facebook. Wir sind jetzt bei Facebook.
Genau.
Okay. Die haben es auf Facebook gepostet.
Die haben es auf Facebook gepostet und dann ging es halt los.
Da gibt es dann Kommentare
dazu. Da gibt es dann ellenlange Kommentare dazu. Also auf jeden Fall ein Kommentar hieß, Flammenwerfer wäre da die bessere Lösung.
Also anstatt Wasserwerfer, Flammenwerfer.
Ja, es waren ja keine Wasserwerfer.
Ja, aber
So. Das hat er unter seinem Klarnamen gepostet.
Der 17-jährige Porsche aus Bild.
Und ein paar aufmerksame Leute, die das eben gesehen haben, haben sehr schnell die Verbindung hergestellt, wer denn das ist, wo er lebt und bei wem er arbeitet. Und es hat sich ja eben rausgestellt, das ist ein Azubi und hat eine Lehrstelle bei der Porsche Holding in einem Autohaus, wohlgemerkt in Österreich alles. Also wir reden jetzt nicht über deutsches Gesetz und so weiter. Und haben dann angefangen, den Arbeitgeber unter Druck zu setzen, indem sie den Arbeitgeber angemailt haben und sozusagen genau diesen Fall geschildert haben und massiv unter Druck gesetzt haben. Die können es ja nicht verantworten, den hier weiter zu beschäftigen.
Irgendwelche Leute aus dem Netz,
die das gesehen haben,
das waren aber,
und sich darüber wiederum empört. Genau.
Aber das waren so normale Bürger, also jetzt keine Porsche-Leute, sondern ganz normale, Leute.
Von außen.
Also von außen.
Mit Porsche jetzt gar nichts zu tun. Also Porsche hätte jetzt von sich aus, wenn sie es nicht selber...
Hätte es gar nicht gesehen vielleicht.
Genau. Also sie sind sozusagen auch öffentlich unter Druck gesetzt worden.
Über deren Facebook-Seite oder irgendwie
das
angeschrieben.
Das weiß ich nicht, ob so. Auch über deren Facebook. Wahrscheinlich wurde, also das ist ja immer Netzwerke. Der Fall. Also wenn du dich empören willst und jemanden adressieren willst, dann kannst du heute sehr leicht auf deren Präsenzen, die aufmerksam machen. Du kannst sie direkt adressieren, du kannst auf ihre Fanpage gehen und dort anfangen, ja
vernetzt
überall rein zu kommentieren. Aber du kannst auch einfach E-Mails schreiben en masse, kannst andere Leute bitten, weiterhin E-Mails zu schreiben, und so baut sich halt ein kommunikativer Druck auf. Und dieser Druck war dann offenbar so groß, dass der Lehrling, der dann zwischenzeitlich sogar sich öffentlich, bevor er sozusagen, die Folge war, er wurde gekündigt, seine Lehrstelle wurde aufgehoben, aber er hat sich scheinbar kurz vorher auch nochmal öffentlich entschuldigt, und zwar unter dem gleichen Bild, und hat er gesagt, das war scheiße, was er hier gemacht hat, und er will auch jetzt mal vor Ort in ein Flüchtlingsheim gehen, sich das angucken, also hat sozusagen
Buße geleistet,
wie ernst auch immer das ist, oder ob er schon geahnt hat, dass ihm Konsequenzen drohen, weil er natürlich wahrscheinlich gesehen hat, was für eine Dynamik sich da aufbaut. Okay. Nichtsdestotrotz hat ihm das nichts mehr genutzt. Die Eltern haben dann auch nochmal irgendwie versucht, was zu machen. Es ist, glaube ich, auch rausgekommen, dass seine Eltern auch so ein bisschen in diesem rechten Spektrum zu verorten sind. Also jetzt auch nicht also wie man sich so eine Sozialisierung klassisch vorstellt, dass man in der Familie generell dann wahrscheinlich abfällig über Flüchtlinge spricht und dass das sozusagen zum Teil vielleicht auch einfach übernommen ist. Aber das kann ich jetzt aus der Ferne natürlich nicht
sagen. Aber er wurde Vermutung gekündigt von seinem Ausbildungsplatz.
Er wurde fristlos.
Ohne Abmahnung.
Also ohne direkt. Abmahnung, direkt fristlos rausgekickt.
Okay.
So. Daraufhin ist eine neue Debatte entstanden. Also du merkst halt, es führt von Debatte zu Debatte zu Debatte. Und das ist ja nur ein Anlass. Und wir haben ja momentan hunderte Kriegsnebenschauplätze. Also wir haben die Griechenland-Krise gehabt, die jetzt so ein bisschen wieder verflacht. Wir haben die NSA-Affäre. Wir haben NSU-Affäre. Wir haben Verfassungsschutzdinger. Jetzt heute ist durchs Netz gerauscht, gestern Abend hier Netzpolitik. .org, sagt ihr was? Ja, als Landesverräter Ermittlungsverfahren eingestellt. Das heißt, das Netz explodiert förmlich in Deutschland.
Von den Netz.org-Typen?
Netzpolitik.org.
Der hat jetzt.
Die haben ein Ermittlungsverfahren von der von Bundesgeneral, wie heißt der General? Bundesanwalt?
Echt?
Ermittlungsverfahren wegen Landesverrat.
Warum? Was haben die gemacht? Also ganz kurz als Fußnote?
Ganz kurz als Fußnote. Die haben ja Dokumente aus diesem Untersuchungsausschuss.
Okay.
Rund um das Thema, ich glaube, Vorratsdatenspeicherung bzw. Überwachungsvorhaben des Verfassungsschutzes.
Okay.
Die sind sozusagen an geheime Unterlagen gekommen, die sie veröffentlicht haben.
Okay.
So. Da sie aber Journalisten quasi sind, argumentieren sie natürlich zu Recht aus dem Argument der Pressefreiheit heraus. Und sie waren es ja nicht, diese Dokumente sozusagen weitergeben, sie haben sie erhalten, haben sie dann entsprechend veröffentlicht. Okay. Da standen jetzt auch keine Sachen drin, die Personen unmittelbar gefährden, also quasi die Nummer, die WikiLeaks,
war es nicht, die
wie Snowden etc., so diese Kategorie.
Okay.
Und die sind gestern, wurde es zumindest bekannt, dass gegen sie jetzt ermittelt wird in diesem Fall.
Du musst aufpassen, so, was du im Netz machst, ne? Das ist schon krass.
Ja, für mich ist, hat das jetzt, also für mich ist es so, ich verstehe jetzt Foucault.
Ja.
Ich verstehe jetzt erstmal.
Ja, klar.
Das abstrakte Theoretische, was er geschrieben hat, verstehe ich jetzt, weil ich es jetzt praktisch sehe. Diese
fluierende Macht.
Also Machtbeziehungen. Also zu sehen, es ist jetzt nicht so, dass einer Macht hat und einer nicht, sondern es ist immer eine Beziehung zwischen Menschen. Und jetzt haben wir ganz viele Beziehungen und diese Beziehungen werden immer sichtbarer untereinander. Und es findet ein stetiger Beziehungswettstreit, Kampf statt. Der eine zieht da, der andere da.
Der ist prinzipiell kontingent, das hat ja Foucault auch gesagt, die Macht kann hierhin fließen, dahin fließen, keiner ist sicher. Aber sie kann
nie weg.
Kann nie weg sein und keiner ist sicher, so, ne? Keiner ist irgendwie geschützt davor, jeden kann es treffen.
Und es ist nicht unbedingt etwas, was unbedingt mit Herrschaft, Unterdrückung zu tun haben muss, sondern es ist immanent vorhanden, auch im ganz Kleinen. Nur der Effekt, den das Internet natürlich hat, ist,
dass es keine Hierarchien gibt auch dort im Netz. Es gibt dort keine klaren Machtstrukturen, sondern es ist sehr fluide.
Genau, also Es gibt, das habe ich hier in meinem Netiquette-Artikel, also es gibt den sogenannten Online-Enthemmungseffekt von einem Psychologen, John Sueler heißt der. Und er hat so sechs Regeln oder sechs Thesen aufgestellt, die dazu führen, dass man sich online enthemmt.
Ja,
sag mal. Und eine These, die du gerade so angesprochen hast, ist die These, deine Regeln gelten hier nicht.
Ja.
Und damit meint er noch nicht mal so von wegen dieses Stichwort, das Netz ist ein rechtsfreier Raum, weil es ist de facto nicht, weil diese Kommunikation genauso rechtsstaatlich verfolgt wird. Also es gab jetzt auch Beispiele, wo Facebook-Hasskommentare mit Geldstrafen, 7.500 Euro etc. belegt werden. Also du kannst nicht einfach
im Netz sagen,
ich bring dich um
und
muss dann keine Konsequenzen. Aber du brauchst natürlich jemanden, der es zur Anzeige bringt.
Okay.
Und du brauchst dann einen Staatsanwalt, der es verfolgt und natürlich entsprechend ahndet.
Gut, aber das ist ja auch außerhalb des Netzes so. Also es ist kein rechtsfreier Raum.
Aber viele Menschen sagen das.
Das glauben die auch.
Und das glauben die auch tatsächlich. Aber das ist de facto nicht der Fall.
Ja, aber das, was die Leute glauben, ist dann wichtiger. Ne?
Also genau, und die fordern dann sozusagen sowas wie eine Internetpolizei oder neue Internetgesetze. Aber im Grunde genommen
ist es schon so.
Ist es schon der Fall, nur man muss es halt in dem Medium anwenden.
Okay.
So, also da beschreibt er den scheinbaren Wegfall der hierarchischen Strukturen und Rollen.
Ja.
Also das heißt, im analogen Leben habe ich ja immer verschiedene Rollen.
Ja.
Ich habe den Chef, den Angestellten, ich habe den Familienvater, den Sohn und so weiter. Und im Netz fällt es so, diese ganzen Strukturen völlig erstmal weg.
Stimmt,
Und das heißt, damit fallen auch jedwede erlernten Umgangsformen und das heißt erlernte Kommunikation der Machtbeziehungen weg.
Ja.
Weil natürlich diese Rollen sind wieder Machtbeziehungen und das sind gefestigte Machtbeziehungen. Also Vater-Sohn ist eine gefestigte Machtbeziehung, meistens sogar relativ asymmetrisch, würde ich mal sagen. Also immer asymmetrisch, ist ja klar, weil der Vater kennt das als Baby und da ist das Baby abhängig und deswegen hast du nie Augenhöhe. Natürlich irgendwann, idealerweise, wenn du nach einer gesunden Pubertät, ist der wünschenswerte Zustand, dass Vater und Sohn irgendwann auf Augenhöhe natürlich miteinander sind. Gibt es ja auch viele, die das so dann machen.
Aber strukturell ist es
aber strukturell ist die Machtbeziehung immer asymmetrisch in dem Fall.
Absolut.
Und das fällt dann erstmal im Netz komplett weg. Und auch so dieses, da ist es egal, ob du der Herr Professor bist. Da ist es egal, ob du...
Du kannst es nicht einsetzen, kannst es nicht geltend machen im Netz.
Genau.
Das stimmt. Okay. Lassen wir mal, weil das mit dem Porsche-Typen. Also, der wurde fristlos gekündigt von so einer Ausbildungsstelle und daraufhin gab es eine Debatte, ob das okay war oder wie.
Also, ich habe zum Teil diese Debatte mit geführt. Also, ich habe das einfach nur mal kurz kommentiert und zwar aus meiner Perspektive, wo ich gesagt habe, so ein bisschen Auge um Auge, Ausgrenzung um Ausgrenzung.
Mhm.
Also, mir ging es darum, dass ich das jetzt pädagogisch nicht unbedingt als besonders zielführend betrachte.
Nee.
Also so von wegen, eigentlich müsste man mit dem anders arbeiten. Also oder sag mal so, diese Verbannung, das ist ja für mich eine Verbannungsstrafe. Also ich entferne ihn aus einem normalen sozialen Gefüge, weil er sich sozial abnorm verhalten hat.
Mhm.
Und die Strafe ist, ich grenze ihn aus.
Aber ging es da um Bestrafung? Bei Porsche? Also für mich wirkt es so.
Bei Porsche nicht, aber es hat natürlich immer eine bestrafende Wirkung letztendlich.
Ja,
ob das jetzt so gewollt ist oder nicht, Porsche will sich davon distanzieren.
Genau.
Punkt.
Das war ja keine pädagogische Maßnahme.
Aber es hat eine pädagogische Folge.
Für den jungen Mann schon.
Ja, genau. Also ich argumentiere ja aus Sicht des Individuums in
dem Also auch von dem Jungen.
Sicht.
Okay.
So. Und was ich eben damit sagen wollte, ist, wenn wir in Zukunft so Ausgrenzungsgeschichten in den Griff kriegen wollen, dann können wir nicht Ausgrenzung mit Ausgrenzung bekämpfen, so ein Stück weit, sondern wir müssen wiederum, wie wir es so oft propagieren, mit Bildungsprozessen rangehen. Also weil da ist meine Meinung einfach, der ist zum einen so sozialisiert, der ist zum anderen mitten in der Pubertät als 17-Jährige.
Mhm.
Also wenn ich mich erinnere, was ich alles für eine Scheiße erzählt habe als 17-Jähriger und auch für großmäulige Sprüche. Das heißt, er ist auch nicht medienkompetent wirklich gewesen. Das heißt, der hat das einfach mal so rausgerotzt und hat natürlich Zustimmung von dem ganzen Pöbel erfahren, die da auch unterwegs haben. Also das ist ja auch nochmal so der Faktor. du sagst, was richtig Bescheuertes, was Hasserfülltes, und dann kriegst du Likes dafür als Belohnung, als, ja, als positives Feedback. Ja. So, ich habe einfach nur gesagt, ich bringe diese Perspektive rein. Ich finde es jetzt nicht so dufte. Ich finde es aber wichtig, dass diese Tat geahndet wird, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt immer der ganze Mensch bestraft werden muss.
Ja, wobei man könnte doch, wenn ich kurz einhaken darf, sagen, das, was du gesagt hast, natürlich richtig. Der ist in der Pubertät, der ist nicht medienkompetent, der ist vielleicht auch so erzogen, sozialisiert worden. Nur könnte man alles sagen, das ist nicht das Problem von Porsche. Ne?
Nee, ist es auch nicht.
Also Porsche kann ja sagen, wir haben unsere Regeln. In unserem Unternehmen will jeder Rassismus und Menschenverachtung so behandelt. Und wenn der junge Mann das macht, dann muss er mit den Folgen rechnen. Der hat ja, die haben ja wahrscheinlich gar keinen pädagogischen Hintergedanken gehabt. Die haben gesagt, wir nutzen das mal auch als öffentliches Statement, zu sagen, bei uns gibt's das nicht. Und deshalb ist es gar keine pädagogische, also natürlich will man pädagogisch mit so einem jungen Mann nicht so arbeiten. Aber Porsche ist auch keine pädagogische Institution.
Nee, das habe ich ja auch nicht behauptet und das würde ich jetzt Porsche unmittelbar auch nicht zum Vorwurf machen.
Weil Porsche sagt, wir haben die Regeln, bei uns gibt's das nicht und so.
Ja, ne? Also natürlich. Ist keine Frage, mache ich ja jetzt auch nicht zum Vorwurf. Ja. Mir geht es ja eher darum, um den Fall an sich aus gesellschaftlicher Sicht zu beleuchten. Also eher zu gucken, was ist die Mechanik dahinter. Ja. Darum geht es mir. Also soll dieses Beispiel Schule machen? Sollen wir in Zukunft immer so verfahren? Sollen Unternehmen in Zukunft jetzt solche pädagogischen Bestrafungen vor sich nehmen?
Das war ja keine pädagogische Bestrafung. Ja. Ich würde das eher als so eine PR-Geschichte eigentlich sehen. Ja,
das ist es definitiv auch.
Weil es geht, glaube ich, darum, dass Porsche sich positionieren will und sagen will, ich möchte auf keinen Fall in Verbindung kommen mit Rassisten und mit Leuten, die solche Sprüche machen. Deshalb reagiere ich sofort in schärfster Form. Und ich glaube, dass die gar nicht an diesen jungen Mann gedacht haben dabei, sondern die haben gesagt, wir distanzieren uns sofort und machen die allerhärteste Bestrafung, damit keiner auf die Idee kommt, dass Porsche, weil es hätte ja auch sein können, wenn die das jetzt nicht gemacht hätten, hätten die, was sie ja schon gesagt bekommen haben anscheinend, guck mal, was für Leute bei euch arbeiten. Und dagegen wollen die sich wahrscheinlich total in Schutz nehmen.
Ja, natürlich. Ja.
Und deshalb würde ich das mit so pädagogischen Maßstäben, ist es schwierig zu argumentieren, glaube ich.
Wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht anhand des Ausbildungsbetriebes festmachen, sondern generell die Frage stellen und für die Zukunft, vielleicht auch bei Ausbildungsbetrieben, gehen wir damit um? Wollen wir sozusagen nur, um unseren eigenen Ruf zu sichern, junge Menschen wieder vor die Tür setzen? Und sie dann der Gefahr aussetzen, natürlich, dass sie von Unternehmen eingestellt werden, die eher sowas befürworten und denen das scheißegal ist. Darum geht, also mir geht's eher um die Mechanik. So.
Ja. Ja, ich meine, es gibt auch da natürlich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Das finde ich interessant an so einem Fall.
Genau.
Also das ist eine moralische Frage und es ist auch eine juristische Frage. Man müsste erstmal klären, ob das überhaupt juristisch okay war, dass sie den gefeuert haben.
Das ist es
ist
wohl.
Das offensichtlich, ist das juristisch in Ordnung?
Abgesichert, sowohl in
ohne Abmahnung. Und ohne alles. Also normalerweise wird man bei so einem Prozess erwarten, dass es erstmal eine Abmahnung gibt und man nicht einfach so einen
jemanden direkt feuert. Ich weiß nicht, wie das mit in Österreich mit Ding ist. Da gibt es auf jeden Fall diesen Paragraph 23 im Strafgesetzbuch. Wegen Verhetzung ist mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren zu bestrafen, bla bla bla.
Also anscheinend durften sie das machen, weil das finde ich eine interessante Frage. Ja. Also ob das verhältnismäßig ist, ne? Ob das sozusagen angemessen ist, moralisch und juristisch gesehen. Das wäre eine interessante Frage. Darüber also, kann man auch reden.
Es ist definitiv, um das auch nochmal wirklich klarzustellen. Also ich sehe das jetzt nicht schwarz-weiß und sage, der Ausbildungsbetrieb ist jetzt sehr böse und schon gar nicht der Täter ist hier das Opfer. Überhaupt nicht. Sondern ich will das eher als Dilemma auch ein Stück weit bearbeiten. Das finde ich eigentlich faszinierend an diesem Fall, dass es ein Dilemma ist. Also aus mehreren Perspektiven ist es ein Dilemma. Weil ich sagen würde, wir müssten eigentlich um jeden Jugendlichen, der sich so verhält, im Grunde genommen eher kämpfen.
Wer ist wir?
Wir als Gesellschaft.
Wer ist die Gesellschaft? Das ist schwierig. Also man kann von Porsche nicht erwarten, dass sie um den jungen Mann kämpft, weil das ist gar nicht deren Ding. Das haben die gar kein Interesse dran. Die sagen, Rassisten gibt's bei uns nicht, wenn er so Sprüche macht, fliegt er raus. Das muss man den Betrieben, finde ich, dann irgendwie überlassen. Keine Ahnung. Also wenn du jetzt eine Firma hättest und da wäre ein Typ bei dir, der wird rassistische Sprüche machen, was würdest du machen? Du würdest sagen, hier Alter, mit dir arbeite ich nicht. Was ist denn das für eine Nummer? Du schadest meinem Betrieb. Da kann man auch nicht von dir als Unternehmer erwarten, dass du für den jetzt kämpfst und den jetzt auf den rechten Weg bringst, weil das ist ja gar nicht deine Aufgabe. Das ist ja gar nicht dein Auftrag. Also das, finde ich, kann man jetzt von Porsche nicht unbedingt erwarten.
Ich verlange das ja nicht von dem Ausbildungsbetrieb. Ich verstehst du, worum es geht? Hier geht es um den Diskurs, ganz, ja. um die Frage. Also es bildet jeder, der diesen Fall liest, bildet ja. sich eine Meinung.
Ja.
So, es gibt eine Fraktion, die halt einfach sagt, das war absolut richtig so, raus ja. mit dem Typen, ja. am besten noch abschieben. Ne?
Ja.
Wenn man nicht abschieben kann, dann schmeißen wir es raus und ja. gibt dem kein Geld mehr, keine Zukunft.
Das ist jetzt einfach krass.
Da gibt es wahrscheinlich auch aber so Meinung,
klar. Sicherheit.
Ja, klar. So. Dann gibt es halt die Fraktion, die sagt, das war eben nicht verhältnismäßig.
Mhm. Man schadet denen total damit.
Man schießt sich eigentlich ins eigene Bein, mhm. Weil was passiert denn jetzt? Ja? Also man nimmt ihn raus aus einer relativ normalen Umgebung, wo man noch relativ normal Sozialisierungseffekte hat, weil er mit anderen Menschen zusammen sind, die vielleicht nicht so ein Wertegerüst mhm. haben und dann auch noch mit ihm reden können, wo er vielleicht auch eine ganz andere Sozialisierungserfahrung macht. Und mhm. so schmeißt man ihn quasi wieder zurück in seine alte Sozialisierung, also in sein Umfeld, plus durch diese ganze Hochkocherei werden natürlich auch die ganzen Rattenfänger jetzt auf den scharf.
Mhm.
Weil er ja jetzt so ein bisschen der Märtyrer letztendlich da ist. Das ist eine These, okay. muss man, aber das sind so, sag ich mal, in dieser Diskussion, diese zwei Fronten zu sagen, klar, das gehört sofort so und so bestraft.
Mhm.
Und vor allen Dingen auch zivilgesellschaftlich als wichtiges Signal zu setzen, als Grenze zu setzen. Da bin ich auch absolut dabei zu sagen, ja, das ist wichtig, als Zivilgesellschaft solche Grenzen einfach zu setzen, dass es sowas nicht geht, solche Aussagen zu machen. Aber auf der anderen Seite, aus einer pädagogischen Perspektive heraus zu argumentieren, Mensch, gibt es nicht andere Ansätze, wie man da sinnvoller mit umgehen könnte, unabhängig davon, ob das jetzt Porsche machen muss oder wer auch immer.
Mhm.
Oder selbst, dass man sagt, okay, er verliert jetzt seinen Auszubildendenplatz, aber vielleicht gibt es jetzt irgendeine pädagogische Einrichtung, die sagt, ich nehme mich jetzt dem Fall an, aber arbeite mit ihm. Oder kann man Dinge überlegen, ob man ihn dann tatsächlich nicht mal 4 Wochen Sozialarbeit im Flüchtlingsheim, um ihn in Kontakt zu bringen. Also wir haben ja in unserer Rechtsextremismus-Folge über Konzepte gesprochen, natürlich. Wie wir solche Jugendlichen, und da geht es meistens darum, um Vorurteile zu überwinden, indem man sie unmittelbar in Kontakt bringt,
ja,
in einen normalen Kontakt
bringt. Naja, du denkst pädagogisch jetzt gerade.
Ja, so, natürlich.
Ne? Und pädagogisch würde man natürlich mit so einem Jugendlichen, wenn er denn jetzt auch sonst rassistisch ist, ich weiß ja gar nicht, wie der jetzt drauf ist und sonst so, ne? Man hat ja nur die Aussage jetzt auf Facebook oder auf Twitter oder wo er das hatte. Natürlich würde man mit rassistischen Jugendlichen jetzt pädagogisch arbeiten müssen, ist ja ganz klar. Was mich halt auch so interessiert, ist schon diese Frage, wie stark das wirkt. Also du hast so ein Ding auf Facebook und es hat so unglaublich krasse Wellen.
Ja.
Also das, was du gesagt hast mit dieser Macht, ne? Also dass sich Macht kumuliert in solchen Medien an Stellen, wo man es vielleicht auch gar nicht weiß oder ahnt.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass dieser junge Mann gedacht hat, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ja. Und jetzt hacken die mich hier kaputt, um Gottes Willen. Also der hat wahrscheinlich unglaublich Angst bekommen, weil er gemerkt hat, er kriegt eine unglaubliche Aberkennungswelle. Und das finde ich so interessant, dass diese sozialen Medien so eine unglaubliche Macht haben.
Ja.
Also weil ich glaube, dass es relativ viele Jugendliche gibt, die irgendeinen Blödsinn erzählen. Ne?
Ja.
Und auch früher außerhalb des Internets haben die vielleicht mal irgendeinen Quatsch an die Wand gesprayt oder so. Was ich sehe, was auf unserer Universitätstoilette abgeht, mit Edding und so.
Ja?
Also was da für menschenverachtende Sprüche zum Teil kommen. Ja. Auch gegen Frauen zum Beispiel auf der Herrentoilette und so. Ne? Das ist ziemlich abgründig zum Teil. Frage ich mich auch manchmal, was sind das für Leute so? Aber im Internet ist das eine ganz andere Nummer.
Ja.
Weil da plötzlich solche, wie du eben gesagt hast mit Foucault, diese Machtkumulation plötzlich so zuschlagen und plötzlich so Wellen entstehen, die man überhaupt nicht vorhersehen kann.
Ja.
Und das finde ich an so einem Fall schon interessant.
Ja. Und ja, vor allen Dingen, weil die Strukturen stärker sind als das Individuum.
Ja, viel stärker. Also es ist ja eine fast schon kontingente, wie so ein Erdbeben, ne? Das dann plötzlich entsteht. Und das finde ich schon interessant, unabhängig jetzt von der Frage, wie man das moralisch zu bewerten hat. Ne? Also das ist ein Phänomen, das wahrscheinlich auch mit dieser Technologie zusammenhängt.
Und das Faszinierende ist, und auf der Ebene habe ich dieses Dilemma auch so ein bisschen, also ich habe das Dilemma festgemacht an zwei Ebenen, nämlich am Subjekt, also an dem Individuum und am Kollektiv, also der Struktur im Grunde genommen.
Ja.
Also die sogenannte Zivilgesellschaft, wer ist denn das? Aber jeder hat so im Kopf und im Mund, die Zivilgesellschaft muss sich wehren. Also wenn Sascha Lobo im Spiegel aufruft zum zivilen Zorn, dann ist es so eine eine kollektive Bewegung, die entfacht werden soll.
Die macht mir aber auch ein bisschen das, Angst, wenn der
die natürlich so auch ein bisschen sagt, Angst macht.
Zivile
Weil natürlich, ja, aber das ist ja.
Das hat die Titanic doch mal getitelt. So der Aufstand der Anständigen war dann so ein Spießer mit so einem Knüppel in der Hand, der irgendwelche Jugendlichen verprügelt. Das war dann der Aufstand der Anständigen. Also ich finde, mit solchen, als Soziologe würde ich sagen, man sollte auch mit solchen Sachen ein bisschen vorsichtiger sein. Also der Aufstand der Zivil, das ist mir zu viel Tremolo in der Stimme. Ja. Weißt du, das ist so dieser Pathos der moralischen Richtigkeit. Also wir machen jetzt mal einen Aufstand der Anständigen.
Aber auch, das ist so, ja, aber auch das ist ja sozusagen, resultiert ja aus immer aus Gefühlen heraus.
Ja, ja klar,
Emotionen hochgradig. Also ich meine gerade Sascha Lobo, der wahrscheinlich nicht zu knappe hämische Kommentare bis vor kurzem auch Morddrohungen sozusagen erhält. Das geht ja in das Individuum, also es gibt das Individuum Sascha Lobo und es gibt sozusagen
die Institution
mit dem kollektiv kommunizierende Sascha Lobo, also die Figur, die Rolle, die jeder ja anders irgendwie sieht, der diesen Nimbus hat und auch eine gewisse Macht hat, um Dinge zu kommunizieren und zu bewegen mit seinen Sprechakten. Und was er natürlich macht, ist eine Reaktion zu geben zu diesem anderen Kollektiv, was jetzt kollektiv Hass ausschüttet auf Menschen. Verstehst du?
Ja, steht da dran. Mir kommt
aber das sind sozusagen diese
großen
Strukturen, die gegeneinander.
Ein Wahnsinn. Mir kommt so ein Gedanke gerade die ganze Zeit im Kopf, so ein Wort, nämlich Abrüstung. Ja. Also, das ist ja wie so ein bisschen Kalter Krieg. Ne? Also,
ich fühle mich im Moment hineinversetzen in die Zeit kurz vor 68, muss ich
sagen. Ja, sowas, genau. Also so eine unglaubliche kommunikative Aufrüstung und so eine Kumulation von kommunikativer Macht, die sich da präsentiert. Und jeder hat, im Grunde muss Angst haben, davor Opfer zu sein oder man findet schon gar nicht mehr die richtigen Worte. Also in der Position zu sein, sowas abzubekommen.
Und das Interessante ist, wenn du sozusagen das ein Stück weit kritisch hinterfragst, also zu sagen, geht es vielleicht auch ein bisschen ohne Zorn. Ne? Also wie du sagst, den Tremolo vielleicht ein bisschen dämpfen. Dann hast du sofort diesen Effekt. Ja, bist du für oder gegen uns? Ach so,
okay, dann sofort schon wieder dieses.
Verstehst du? Also bist du auf den Seiten der Arschlöcher da? Also willst du dem jetzt widersprechen? Willst du die jetzt in Schutz nehmen? Jetzt bezieh doch mal klar Stellung hier. Okay. Ja? Oder was sollen, also wie jetzt fängst du hier an, das ist mir übrigens passiert, weil ich dann irgendwie so ein bisschen mit Sloterdijk und
Foucault
argumentiert habe. Man muss ja jetzt nicht hier alles verakademisieren. Man muss jetzt einfach mal handeln.
Wer?
Wie wer?
Wie, was war das?
Die Zivilgesellschaft muss halt handeln.
Hast du geschrieben?
Nein, ich hab halt versucht so ein bisschen.
Und dann kam so ein Tweet
mehr dazu. Und dann kam halt so quasi ein Kommentar auch von
jemandem, den handeln.
Ich gut kenne. Man muss einfach jetzt mal dieses Verakademisieren sein lassen und müssen jetzt einfach mal Aktivismus zeigen.
Klingt auch gefährlich.
Ja, es klingt gefährlich, aber es klingt natürlich menschlich und nachvollziehbar. Also es ist anscheinend ein menschliches Bedürfnis, sich konkurrierenden oder bedrohlichen Kollektiven wieder in einem Kollektiv entgegenzustellen. Verstehst du,
was ich meine? Ich verstehe genau, was du meinst. Macht mir gerade ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich habe am Anfang der Sendung gesagt.
Aber das sind uralte Strukturen.
Schon. Aber diese Kampfplätze machen ein bisschen Angst.
Ja, aber das, was jetzt passiert, und das finde ich sehr hochinteressant, das ist früher auf der Straße hat es stattgefunden. Kommunisten gegen Nazis so ungefähr. Ja, ja, Weimarer Zeit.
Ja, ja.
Auf der Straße, Straßenkämpfe. Das wird jetzt nur noch rein virtuell ausgefochten. Und dann ist die Frage, welche Flagge trägst du? Und das ist tatsächlich so ein gegenseitiges Hochschaukeln der Fronten. Also es bilden sich extrem viele Lager. Natürlich gibt es halt Leute, die sich komplett Dann gibt es ja sozusagen diese Schweigespirale,
ja,
wo Leute sich dann komplett aus diesem Politischen raushalten. Und vor allen Dingen, wenn sie versuchen, gemäßigt und vermittelnd zu agieren, dann bekommen sie ja von beiden Seiten meistens auf die Fresse. Weil ja eben gefordert wird, bist du jetzt bei denen oder bei mir? Verstehst du?
Ja, ich kenne das so von der Uni. Damals habe ich mit ein paar Linksextremen auch zu tun gehabt in der Soziologie. Und die haben mir auch immer vorgeworfen, also du machst immer so Versuche des Ausgleichs, aber damit zeigst du ja eigentlich nur, dass du auf der Seite des Kapitalismus stehst und auf der herrschenden Klasse.
Genau, entweder bist du brainwashed.
Genau. Oder du.
Oder du bist in Wirklichkeit beim Feind.
Genau. Und entweder bist du für uns oder gegen
uns. Und willst uns jetzt hier zersetzen.
Und verstehe schon, dass du eigentlich an der Beibehaltung des Zustandes interessiert bist und nicht an Veränderung. Das ist ein bisschen so.
Jetzt müsste doch eigentlich der Popper-Karl kommen.
Boah, naja gut.
Was würde denn der Popper-Karl dazu sagen heute?
Also
würde er die Krise gegen?
Ja, der Popper würde sagen, offene Gesellschaft halt, ne? Naja gut, der Popper war ja immer für Meinungsfreiheit. Er hat ja immer gesagt, jeder da soll das sagen dürfen.
Bis zu diesen Grenzen.
Genau, bis zu der Grenze.
Aber was passiert dann? Also wenn du sagst, hier, du hast plötzlich Tausende von Hasskommentaren, ja, dann zündet die Leute
an. Ja, das ist ja, aber du hast ja schon gesagt, da gibt's ja Gesetze. Also es gibt ja dieses Gesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also wenn es gegen die Menschenwürde geht und wirklich solche Formen annimmt, dann ist das ja auch eine Straftat. Zum Teil, die wird ja auch zum Teil geahndet, hast du ja gesagt. Man kann ja auch Leute dann auch.
Also was tatsächlich mehr passiert, ist, dass Leute einfach angezeigt
werden. Ja, und das finde ich schon richtig. Also wirklich nicht nur zu sagen, dass der Internet kein rechtsfreier Raum ist, sondern es auch stärker zu praktizieren. Also dass Menschen auch wirklich sich rechtfertigen müssen für ihre Hass-Eskapaden, die sie da machen.
Ja.
Also das finde ich schon richtig, auch wirklich zu sagen. Ich habe das in der Pädagogik in meinen Seminaren ein bisschen mit dem Thema Mobbing. Da habe ich jetzt auch im letzten Semester ein bisschen drüber diskutiert. Ich habe auch im nächsten Semester ein Thema Gewalt im Jugendalter.
Ja.
Und da würde ich auch gerne über Mobbing nochmal intensiv sprechen, weil da ist es ja nochmal auf einer anderen Ebene, aber da sind die Mechanismen gar nicht so unterschiedlich zum Teil, glaube ich, dass so ein Mob entsteht, so ein Kommunikativer, der gegen eine Person so zuhaut. Und da finde ich auch wichtig, nochmal zu betonen, dass man auch da strafrechtlich vorgehen kann, dass man auch Menschen anzeigen kann, dass man auch das Recht in Anspruch nehmen und geltend machen kann. Das finde ich schon sehr wichtig, dass das Internet wirklich auch ein Ort wird, in dem man weiß, man kann auch zur Rechenschaft gezogen werden für das, was man tut. Das finde ich schon sehr wichtig. Und das gilt für alle Lager, wenn sie diese Grenze überschreiten, menschenverachtend zu werden.
Mhm.
Also das ist so meine erste, einfachste Antwort.
Mhm. Gut, aber wenn du natürlich geflutet wirst und du kommst gar nicht mehr nach mit Ahndungen.
Das ist halt eine ganz andere Form. Ne?
Bist du jetzt quasi im Auge des Shitstorms oder im Auge der Hasswelle?
Das ist schon echt fatal, ja.
Und wenn du dann merkst, du hast so das Gefühl auf der anderen Seite, natürlich bei dem Thema Flüchtlinge, darüber müssen wir jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen vertiefter reden. Also das ist ja eine hochkomplexe Geschichte. Ja. Mit ganz vielen Brandstiftern, die agieren und die agieren nämlich im Bereich des Nichtjustiziablen. Also wenn ich da so an manche Politiker, die einfach an der Grenze der Menschenverachtung argumentieren, aber natürlich so argumentieren, dass es nicht geahndet werden kann.
Ja, klar.
Also wer betrügt, der fliegt. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt und so weiter. Das sind ja alles auch Sprüche, die von gewissen anderen Parteien eins zu eins übernommen werden, wo wir schon eher sicher sind, dass sie im Rechtsaußen-Spektrum angesiedelt sind.
Das gibt's auch. Entschuldigung.
Also da entwickelt sich sozusagen eine Dynamik. Also auch da ist vielleicht dann auch die Bundesregierung letztendlich als hohe Instanz, gesellschaftliche Instanz, die auch Gesetze bestimmt und erlässt und durchführt, gefordert, sich wesentlich stärker dagegen zu positionieren und nicht noch Öl ins Feuer zu gießen, indem man irgendwelche Auffanglager an den Grenzen, Zeltlager und so weiter
macht. Aber das ist, finde ich, das ist aber wirklich eine politische Frage. Ich finde aber schon, wenn man das nochmal erklären will, soziologisch, also ein paar Erklärungsmodelle ranziehen will, ich beschäftige mich jetzt gerade in meinen eigenen Arbeiten mit diesem Diskursmodell von Habermas und mit dem von Hans Joas. Und der Habermas sagt ja, wir brauchen so einen rationalen Diskurs. Ne? Also wir setzen uns zusammen und lösen ein Problem nach rationalen Gesichtspunkten. Das ist genau das Gegenteil quasi. Halt. Genau, so ein Kantianer. Und das ist ja genau das Gegenteil jetzt von so einem Hass-Shitstorm-Ding. Ne? Ich habe das manchmal auch gesehen, bei YouTube gucke ich mir manchmal, bei YouTube bin ich übrigens auch sehr aktiv, gucke ich mir gerne Videos an von auch Studenten, die Internetvideos machen und so. Sehr aufschlussreich.
Sehr diplomatisch formuliert.
Ja, ich finde es wirklich interessant, was für Themen auch sind. Ne? Ja. Also was so.
Was guckst du? Also?
Ich gucke mir diesen LeFloid manchmal an.
Ja.
Mit seinem Merkel-Interview. Ich finde es auch, ist, ja. Aber das ist halt, ich gucke mir das professionell an, weil ich Pädagoge bin und ich muss gucken, was junge Leute so machen.
Ja.
Und dann sehe ich ja so auch Computerspielbesprechungen zum Beispiel ganz viel und sowas halt. Das finde ich schon interessant, was dir, was auch für Interessensgegenstände da sind. Aber da gucke ich mir manchmal auch aus persönlichem Interesse religiöse Dinge an, zum Beispiel Islam. Ne? Islam in Deutschland, gibt es so Talkshows. Und da gibt es Kommentarleisten. Und da passiert sowas auch, dass halt sofort geprügelt wird und sofort mit massiven Aufrüstungen gearbeitet wird.
Übrigens ganz interessant, dass YouTube so der erste Social Media oder soziale Netzwerkkanal war, wo gerade diese Hasskommentare immens stark stattgefunden haben, wo es in Facebook gar nicht so wild zuging, aber das hat sich jetzt verlagert, wahrscheinlich auch, weil die ganze Nutzerschicht mittlerweile massenhaft in Facebook agieren. Aber YouTube war schon immer bekannt für Hasskommentare, Hate Speech in den Kommentaren.
Okay, weil das habe ich auch gesehen. Da bin ich auch manchmal erschrocken, gerade so bei Frage nach, ist Islam ein Teil von Deutschland und so. Da gab es so Talkshows, zum Teil auch von ZDF Zoom und so oder Klick oder wie das Ding hieß. Interessant. Aber extrem polarisierend und extrem undifferenziert. Und deshalb, glaube ich, hat der Hans Joas nicht ganz unrecht, wenn er sagt, bei diesen Diskursen, die der Habermas so hochschätzt, darf man nicht vergessen, dass es um Wertbindungen geht, die die Menschen mitbringen. Und diese Wertbindungen, die sind nicht rational, sondern sind emotional affektiv. Da gibt es Bindungen an bestimmte Werte, die sich auch verschließen gegenüber Argumenten. Das heißt, man kommt mit Argumenten da gar nicht ran. Ja? Das ist so wie mit den Impfgegnern. Du legst den Statistiken vor, warum Impfung sinnvoll ist, kannst genau zeigen, wie die Krankheiten zurückgehen, die sagen, ach nee, das sehe ich anders, ich finde es trotzdem blöd. Und du kommst also, oder auch bei Pegida hat man das ja gesehen, dass man sagt, also ihr habt doch ganz wenige Flüchtlinge im Vergleich und sagen, nee, stimmt nicht, hier laufen überall Kriminelle rum und so. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, mit dem man ganz gut erklären kann, warum das so vollkommen irrational wird und so vollkommen aggressiv wird, weil diese Wertbindung, diese emotionalen, affektiven, tiefen Grundüberzeugungen, man könnte auch so sagen, ethische Lebenshaltungen, ist ja so ein Begriff, den ich so gerne benutze, im Unterschied zwischen Moral und Ethik, ne? Also Ethik sind meine Werte, meine persönlichen Zielvereinbarungen mit mir selbst, die auch meine Identität stärken und stützen, dass die dann ungefiltert richtig ausgetragen werden. Und dann hat die Vernunft, weil du jetzt mit Popper kamst, da hat die Vernunft keine Chance.
Nee.
Weil dann müsste man erstmal ganz andere Spielregeln bringen. Dann müsste man erstmal sagen, wir einigen uns auf bestimmte kommunikative Regeln, wir beleidigen niemanden, wir lassen niemanden ausreden, wir werden nicht persönlich, wie du es gesagt hast, ne? Wir gehen auf die Verhaltensebene und nicht auf die personale Ebene. Wir haben bestimmte kommunikative Regeln, wie der Habermas sie auch forderte, und dann hat die Vernunft eine Chance. Und in diesem, was wir jetzt diskutiert haben, ist das ja genau umgekehrt. Da hat die Vernunft gar keine Chance, sondern es wird alles radikal, emotional, affektiv ausgetragen, wie auf so einem Bare Naked Fister Festival, ne? Wo man sich einfach kaputt hauen will.
Was halt noch immens dazu kommt, ist das vollkommene Ausblenden jedweder Empathie.
Ja, genau, das ist ja das, ja.
Also das heißt, selbst wenn du sagst rational, ich blende Gefühle aus, gibt es ja noch sowas wie eine Art Gefühl der Empathie, nämlich des menschlichen Mitfühlens.
Also oder Rollenübernahme, nicht, Perspektivübernahme.
Genau, ne? Ich kann mich in dich hineinversetzen und in deine Gefühlswelt. Also ich merke im Gespräch, wenn es dir nicht so gut geht, vielleicht. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, mache ich jetzt weiter oder nicht. Das ist einfach nicht mehr vorhanden.
Doch, das ist schon vorhanden. Weil das, was du meinst, ist ja so eine ethische Perspektivübernahme. Nämlich zu sagen, ich will dir nicht schaden, weil ich weiß, wie sich das anfühlt.
Das ist nochmal der eine Schritt.
Diese Haters, die wissen ja genau, wie sich das anfühlt. Deshalb machen sie es ja. Die haben ja eine ganz gute Perspektivübernahme, weil die genau wissen, wie kann ich dich so im Torpedo abschießen, dass er dich möglichst trifft. Das ist ja auch eine Frage von Perspektivübernahme. Nur wird die halt fies eingesetzt und nicht im Sinne von Rücksichtnahme und positive Empathie.
Da,
weißt du?
Ja, zum Teil. Also da muss ich ein bisschen widersprechen, weil da gibt es noch, wie gesagt, ich habe ja vorhin diese Enthemmungseffektfaktoren vorgestellt, einen davon. Da gibt es auch noch andere oder einen ganz wichtigen Faktor, der lautet, es ist doch nur ein Spiel.
Ja.
Also es gibt nicht den Typ von Hatern oder den Typ von Trollen. Es gibt eine ganze Trolltopologie. Also da gibt es einfach Trolle, die sehen das wirklich als ein Spiel. Und die begreifen nicht okay. die empathische Auswirkung. Es okay. gab da eine super interessante Studie schon lange vor Facebook. Mhm. Das war auch in so einem Online-Text-Rollenspiel, mhm. wo es wirklich auch ein Spiel war.
Okay.
Da hat Sherry Turkle, war das, eine Wissenschaftlerin, amerikanische, hat eine Untersuchung gemacht, hat Leute befragt, die dieses Online-Rollenspiel machen, und da wurden Leute sozusagen virtuell vergewaltigt okay. per Text in einem Rollenspiel. Mhm. So. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, ist ja nur ein Spiel.
Ja,
so
ja.
Von wegen. Aber was sie halt in den Interviews festgestellt haben, dass tatsächlich die Opfer mhm. dieser virtuellen spielerischen, in Anführungszeichen, Vergewaltigungen reale emotionale Reaktionen
ja, klar.
auf diese Simulierung hatten. Die haben heulend vor dem Bildschirm gesessen.
Ja, glaube ich sofort.
Und
ja.
parallel hat sie die Täter befragt mhm. und die hatten keinen blassen Schimmer, sondern die okay. haben gesagt, ja, es ist doch
du weißt doch, das ist doch nur ein Spiel. Meine und so. Okay.
Genau. Und okay. das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ist eine Topologie. Das ist jetzt nicht jeder. Also es gibt sicherlich auch so diese Topologie, die sagt,
ich will,
dass du dich mies fühlst. Ja. Und jetzt gebe ich es dir mal richtig.
Mhm. Und es gibt welche, die sagen.
Und es gibt welche, das ist für die einfach nur ein Spaß. Also die ergötzen sich einfach nur zu pöbeln,
einfach
zu
sprechen. Einfach mal richtig krass die Sau rauslassen.
Einfach mal. Oder vielleicht gibt es auch einfach Leute, die im Freundeskreis so miteinander umgehen, wo das völlig normal sozialisiert ist, dass man so, du Bitch und du Opfer und Pipapo, wo das jetzt gar nicht so als schlimm konnotiert ist. Und dann triffst du aber im Netz auf jemanden, der ganz anders sozialisiert wurde, der super sensibel ist. Und der kriegt natürlich die volle Breitseite ab und die Täter realisieren auch das nicht. Und was halt auch hinzukommt im Netz, ist einfach durch diese Textkommunikation, es fallen mal 80, 90% der nonverbalen ja. Feedback-Signale weg.
Stimmt.
Ich sehe nicht, wenn einer heult. Ich sehe nicht, wenn einer darüber lacht oder nicht lacht, sich empört oder nicht empört. Hm. Und was noch dazu kommt, ist so ein bisschen dieses Solipsistische, also dieses, es ist ja alles nur in meinem Kopf. Mhm. Also dadurch, dass ich ja kommuniziere mit jemandem, den ich gar nicht sehe und wahrnehme und mhm. rieche und fühle und sehe seine Reaktionen, interpretiere ich unfassbar viel da rein. Mhm. Also sowohl in seine Kommunikation, also wenn dir irgendein Satz formuliert, kannst du den in 100 Spielarten interpretieren und du wirst ihn immer so interpretieren, wie du eher gestrickt bist. Also wenn du eher ein Depri-Typ bist, wirst du das immer in die Depri-Schublade stecken.
Das stimmt. Ja.
Wenn du ein Agro-Typ bist, wirst du es immer als Angriff interpretieren. So wie du in der Straßenbahn sitzt und einer kommt, er will's guckschen. Und du guckst halt einfach nur, weil du ihn irgendwie, weiß ich nicht,
aber
freundlich anschauen willst.
Das ist echt eine Gefahr bei dieser Internetkommunikation. Da erwische ich mich auch selbst mal dabei, wie ich manchmal Dinge falsch verstehe.
Das passiert permanent. Das aber passiert ja auch im Analogen, aber nicht
aber nee, das so, ist schon
weil du diesen krasse, unmittelbaren
genau,
Feedback
weil du das nicht hast. Ich habe ja mal bei SWR 2, habe ich über im Forum das über Jugendsprache erzählt.
Ja, habe ich gehört.
Und da habe ich ja auch gesagt, dass dieser Kontext total wichtig ist, wie etwas gemeint ist. Ne? Und wenn jemand sagt, hey, du Schlampe, dann ist ja total wichtig, zu wem dir das sagt. Ist
wem, das, in welchem Moment,
in welcher Moment, Situation. In welcher Situation, in, genau, wo. Ja. Und genau, und diese Kontextinformationen, die sind ja bei solcher Kommunikation sehr eingeschränkt. Das heißt, du kannst es vollkommen anders verstehen, als es gemeint war. Vielleicht kann es sogar sein, dass bei diesem, was du geschildert hast, manche erschrocken sind und haben gesagt, oh krass, ich wusste gar nicht, dass du so krass darauf reagierst, ich habe das doch nicht gemeint, sorry oder so. Ne? Das kann ja sogar auch passieren. Mhm. Und das sind aber alles Dinge, vielleicht sind wir einfach noch nicht auch geübt mit dieser Kommunikationsform. Und deshalb sind unsere Wertbindungen da so ungefiltert einfach, werden da auf aggressivste Art und Weise ausgelebt. Also vielleicht bräuchten wir auch noch mehr so Art Schulungen. Also zu sagen, wie gehe ich um mit Informationen in solchen Netzwerken und so weiter. Also welche Reflexionsinstanzen muss ich bei mir selbst erstmal aktivieren, um zu sagen, wie kann man das jetzt verstehen? Man kann das so, also Lesarten entwickeln erstmal. Und dass man da, das wäre auch wieder eine pädagogische Frage, dass man Jugendliche schult, also sozusagen nicht zu schnell, sondern erstmal vorsichtiger auch mit diesen Sachen umzugehen, zurückhaltender, erstmal überlegen, vielleicht erstmal jemanden fragen oder so, wie siehst denn du das oder so. Mhm. Also dass man da vielleicht auch mehr noch dieses kommunikative Verständnis der Technologien anpasst. Weil wir haben ja immer ganz viele Methoden für Face-to-Face-Interaktion. Ne? Also wie gehe ich um mit Kindern im Kindergarten, oder ich mache ja viel mit Jugendarbeit, ne? Was mache ich mit denen, wenn die bei mir im Jugendladen sind, wir mit direkter, mit persönlicher Sprache und so weiter. Mhm. Aber wir müssten auch nochmal stärker auf diese Form des Mediums eingehen. Was ist hier wichtig? Was ist hier zu beachten? Und das kann ganz andere Dinge sein, als wenn ich denen, wie wir jetzt, gegenüber sitzen. Ne?
Absolut. Und das ist ja im Grunde genommen das, was ich auch ein Stück weit hier in meinem Netiquette, also Netiquette ist ja ein Lösungsansatz letztendlich.
Was, sag mal, was das nochmal genau
ist? Also Netiquette ist sozusagen diese Mischung aus Netz und Etikette. Okay. Und Etikette ist ja ein uraltes Wort aus dem Französischen. Witzigerweise heißt es, kommt es von diesem Ticket, Zugang zu etwas zu bekommen. Und wenn du Etikette nicht einhältst, wirst du ausgegrenzt aus deinem sozialen Milieu. Und Etikette sind dann sozusagen Verhaltensnormen, Regeln, wie du dich am besten so verhältst, dass du anderen nicht auf die Füße trittst, um ausgeschlossen zu werden in einem gewissen Kontext oder Rahmen. Und Netiquette wäre dann der Versuch, allgemeingültige Regeln zu formulieren, Etikette-Regeln zu formulieren, wie man im Internet sich so bewegt, dass man zivilisiert miteinander umgeht. Und da gibt es noch nichts, was gesellschaftlich breit irgendwie unterschrieben, also das müsste sozusagen überhaupt mal breit diskutiert werden, solche Regeln. Also es wurden immer mal wieder welche ins Spiel gebracht. Also was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, ich habe hier mal so 10 Regeln von jemandem so ein bisschen auseinandergedröselt. Und da gibt es eine ganz wichtige Regel, das ist die erste Regel. Die lautet, remember the humans. Ja. Also sprich, mach dir bewusst, dass auf der anderen Seite des Bildschirmes immer ein Mensch sitzt. Ja. Und nicht irgendwie ein menschliches Wesen, mit, so wie ich. Ja. Mit Gefühlen, mit Schwächen, mit Stärken. Mhm. Also, und das ist so die erste wichtige Regel, sich dem bewusst zu machen, dass ich hier nicht einfach in irgendeine Maschine reinschreibe und es ist scheißegal, was ich hier mache, sondern ich treffe immer ein menschliches Wesen am anderen Ende der Leitung.
Ja, man könnte sagen, stell dir ein Gesicht vor, ne, dem du das sagst. Sowas in der Art.
Und am besten ein Gesicht, was dir selber am Herzen liegt. Ja. Weil wenn du dir natürlich einen Feind vorstellst.
Ja, ja klar, aber trotzdem, auch das würde schon helfen. Also zu sagen, es ist ein echter Mensch, der da auf der anderen Seite sitzt.
Genau.
Ich meine, wenn ich da kurz reinhaken darf, also der Habermas hat gesagt, auf einem Vortrag, den ich da mal gehört habe, die Soziologie hat sich ein bisschen verabschiedet von der Frage, wie wollen wir eigentlich leben zusammen? Mhm. Ja, die Soziologie analysiert nur noch, aber stellt diese normative Frage gar nicht mehr. In welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben?
Schade eigentlich.
Ja, das hat er auch gesagt, das ist echt schon ein Verlust. Ne? Ja. Weil in den 60er, 70er Jahren war diese Frage ganz oben.
Ja.
Nämlich auch wirklich eine Reflexionsinstanz zu geben für die Gesellschaft.
Ja.
Also zu fragen, wie sieht unsere Gesellschaft aus und wollen wir diese Gesellschaft so haben, wie wir sie haben?
Genau. Ich habe im Moment übrigens im Internet immer das Gefühl, es wird immer nur darüber gesprochen, was wir nicht haben wollen.
Ja.
Und also was wollen wir ausgrenzen?
Genau.
Und nicht, was wollen wir leben, was wollen wir vorleben, was wollen wir befördern.
Und ich glaube, man kann diesen Habermas-Satz, den ich total wichtig finde, auch nochmal übers Internet übertragen und kann sagen, wie wollen wir im Internet leben? Ja. Also wie, das wäre das, was du auch gesagt hast mit diesen Etiketten oder man könnte auch sagen, so Grundregeln oder Kodexe. Was wir in Mehrzahl von Kodex, weiß ich jetzt nicht. Kodexe, so ist mal, entwickeln, um diese Frage gemeinsam zu stellen, wie wollen wir im Internet miteinander umgehen? Wie wollen wir im Internet leben? Weil wir leben ja im Netz. Ja? Und das ist eine Frage, die haben wir eigentlich vielleicht noch gar nicht richtig gestellt.
Und was da noch ein Stück weit so ein alter Denkfehler ist, es gibt keine Trennung mehr zwischen digital und analog.
Aha.
Also das Digitale ist das Analoge. Also das ist ja der Knackpunkt, wo ich gemeint habe, remember the humans. Es ist keine virtuelle Welt. Es ist kein Spiel, sondern das Netz durchzieht unsere Gesellschaft, unsere Analoge. Wir sind verbunden über das Netz miteinander analog.
Ja,
wir
wie bei Porsche, ne? Das hat ja Auswirkungen auf die analoge Welt.
Genau, also sofort, wir sind total vernetzt, analog mit digital. Mhm. Und man ging bis vor einigen Jahren noch davon aus, dass das so eine eigene Sphäre, eine eigene Ebene, ein eigener Level ist.
Wenn du den Computer ausschaltest, bist du wieder weg und
alles
ist anders.
Übrigens auch einer dieser 6 Regeln oder 5 Regeln. Also zu sagen, ich kann was reinrotzen und mach den Computer aus und bin weg. Und die anderen kriegen aber da die Flatter, weil sie diesen Brocken dahin geworfen haben. Aber mir ist es jetzt scheißegal,
weil ich mach
das Ding aus. Und das ist es eben nicht mehr. Und gerade jetzt, wo jeder Vollidiot sozusagen ein Smartphone in der Tasche hat und Zugang hat, ist das Netz allgegenwärtig. Also das heißt, diese zwei Ebenen digital-analog gibt es nicht mehr, sondern dann sind wir aber wieder bei der Basisfrage, wie wollen wir miteinander generell leben?
Genau.
Weil Internetkommunikation ist ja nur erstmal die Kommunikation zwischen Lebewesen und meistens sind es Auseinandersetzungen über die Fragen unseres alltäglichen Lebens. Klar. Wollen wir Flüchtlinge willkommen heißen? Wollen wir sie rausschicken?
Sollen wir Griechenland helfen
oder nicht?
Und wenn ja, wie? Und so. Das stimmt, das sind die Themen unseres Lebens. Von daher ist die Frage noch schwieriger geworden, wie wollen wir miteinander leben, weil jetzt es noch viel erweiterter ist.
Wir müssen diese Frage jetzt unbedingt stellen.
Ja,
also sozusagen das Internet zwingt uns dazu, diese Fragen zu stellen.
Und da wäre schon, naja gut, ich kann ja keine Antwort darauf geben, aber für mich als, ich meine, ich bin ja total naiv, weil ich diese Welt ja nur so am Rande kenne, aber für mich so als ängstlichen Bürger, wäre so eine...
Sag mal, jetzt bin ich
besorgter Sparer.
Ich weiß schon, welchen Kontext besorgter Bürger hat.
Nee.
Ja,
was ist das für Kontext?
Ich habe jetzt an Sparer gedacht. Besorgter Bürger, das ist so ein geflügeltes Wort, was auch durch das Internet sozusagen groß, also so ein Meme kann man auch fast sagen.
Was
das sind ja so diese ganzen Asylkritiker.
Okay.
Also die
Pegida-Leute.
Es geht schon los.
Das wusste ich gar nicht.
Siehst du?
Ne? Und jetzt plötzlich
Und schon bist du sozusagen in diesem Fahrwasser drin.
Total. Also ich bin kein besorgter Bürger.
Wahnsinn.
Aber das ist schon krass, ne? Weil ich kenne diese Meme nicht.
Ja.
Und plötzlich sagt man sowas.
Und schon bist du.
Das ist ja echt heftig.
Egal, ob du willst oder nicht, bist drin.
Krass. Aber, aber um diesen Punkt nochmal zu machen.
Also, das jetzt auch mal feststellen.
Nils
Köbel ist kein besorgter Bürger.
Ist ja absurd. Aber mir wäre so eine Sicherheitsinstanz im Netz, nicht Netzpolizei, aber sowas wie eine Instanz, an die ich mich wenden kann, wenn mir was Fieses widerfährt. Ja. Fände ich nicht schlecht. Also ich fand es auch nicht schlecht, als in Frankfurt in den B-Ebenen der U-Bahn-Station, als es da ein paar mehr Polizisten mal gab, als in meiner Kindheit.
Ja.
Das haben auch viele als Problem gesehen und so, oh, und hier gibt es viele Polizisten. Ich fand das nicht schlecht, weil ich ein ängstlicher Mensch bin und ich fand das nicht schlecht.
Ja.
Und ich fände es im Internet, gerade auch für Jugendliche oder Kinder, fände ich es nicht schlecht, wenn sie Instanzen hätten, an die sie sich wenden können, im Netz. Also es muss ja gar nicht jetzt irgendwie Aufpasserei sein, sondern Hilfe auch bekommen.
Mhm.
Ich weißt du, was ich meine? Also sozusagen wirklich eine Instanz, die ganz groß propagiert wird im Netz, die jeder kennt auch, sowas wie es gibt in Frankfurt immer so Läden, die sagen, hier ist ein Ruheplatz für Kinder, wenn irgendwas ist, du kannst hier rein, wir haben hier Telefon, Hinterinsel, Notinseln, das finde ich ziemlich gut, das sind zum Teil auch Klamottenladen, wo Jugendliche viel sind, und da ist so ein großer Button auf der Tür, wo drauf steht, wir machen mit bei so einer Aktion Kinderinseln, wenn irgendwas ist, kannst du hierher kommen. Und hier hast du einen geschützten Raum und wir gucken dann, was wir machen, ob wir Polizei oder ob du einen Arzt brauchst oder irgend sowas. Und das fände ich nicht schlecht, weil ich finde, das Internet hat zu wenige Inseln, wo wirklich mal man sich Beratung oder auch so eine Art Schutz auch hat. Das fände ich nicht schlecht, pädagogisch gesehen.
Ja. Gebe ich dir absolut recht. Und es gibt ja sozusagen in den Foren, das ist ja nochmal so das, was vorher Facebook war, gab es so Foren, Diskussionsforen. Und in diesen Foren gab es jeweils immer Administratoren. Und die hatten immer eine besondere Rolle und Aufgabe innerhalb dieses Forums. Also sie mussten den Diskurs sozusagen auch ein Stück weit moderieren. Die mussten ein bisschen aufpassen, weil jeder Forenbenutzer auch dafür verantwortlich gemacht wurde, wenn da was nicht so gegen das Gesetz lief. Also wenn tatsächlich auch hasserfüllte Dinge, dann musste sozusagen der Forenadministrator eingreifen.
Okay.
Und er hatte immer eine Rolle des Moderators. Und ich finde, und das ist so ein bisschen das Problem an diesen gigantischen sozialen Netzwerken wie Facebook, dass du so eine Institution, jeder ist jedem selbst überlassen. Also das heißt, ich bin mein eigener Moderator in meinem eigenen Stream. Aber wie soll das funktionieren? Das heißt, jede Facebook-Page von der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude, wo jetzt so ein Ding ablief, es war jetzt nicht in Buxtehude, aber in Österreich, in irgendeinem Kaff, müsste im Grunde genommen jede Page einen eigenen Community-Manager, so ist dann der Fachbegriff, einen eigenen Moderator haben, der genau sich um diese Dinge kümmert. Ja. Und das hat aber Facebook nicht. Oder okay. Das haben diese Pages nicht. Und Facebook steht nicht in der Verantwortung, das zu machen. Also klar kannst du rassistische Seiten und so weiter melden.
Okay.
Du kannst Kommentare melden und so weiter. Ja. Aber es gibt nicht so diesen, und das finde ich wesentlich wichtiger, diesen Moderatorenfunktion. Mhm. Und da gebe ich dir absolut recht. Also es müsste so eine Instanz geben.
Schon, finde ich auch.
Also jemand, der auch moderierend im Diskurs, also auch wirklich vielleicht Psychologen, Pädagogen, die einfach auch ein Gespür dafür haben, zu schlichten. Ja. Das, was du in Schulen hast, Schlichterprogramme.
Mediatoren.
Mediatoren.
Das finde ich echt wichtig.
Gewaltaggressionsprogramme. Virtuell sozusagen aufzusetzen.
Absolut.
So. Und dann muss es natürlich aber auch, wie du sagst, wenn ich schon bei Facebook was melde, was rassistisch ist, dann muss Facebook auch umgehend reagieren. Und das tun sie leider im Moment in Deutschland nicht. Was aber auch nachvollziehbar ist, weil es ein amerikanischer Konzern ist, der eine amerikanische Kultur in sich trägt. Und in der amerikanischen Kultur ist natürlich Hate Speech immer noch wesentlich unter dem Schutz dieser Meinungsfreiheit verankert, ganz anders als bei uns, weil wir natürlich kulturell ganz anders vorbelastet sind. Mhm. Und was die aber eher machen, ist so Nippel zensieren.
Ach so, so Sexualität und sowas.
Genau, also du darfst auf Facebook keine Brustwarzen von Frauen zeigen. Das, ja, das andere, wird gelöscht.
Die haben andere, Wertbindungen.
Genau.
Die haben andere Wertbindungen.
Genau. Und da wir aber davon ausgehen, dass Facebook ein globaler, interkultureller Konzern ist, was ist es aber nicht ist.
Aber ist er doch. Na gut, er agiert, aber ist
global, aber er ist
lokal.
US-kulturell geprägt.
Okay.
Weil natürlich die Chefs US-sozialisiert sind. Und natürlich diese ganzen Ländermärkte natürlich unterschiedlich bewertet sind von der Anzahl der Benutzer. Je größer der Markt, desto wichtiger. Mhm. Und die haben das halt noch gar nicht auf dem Schirm, was hier in Deutschland vielleicht so abgeht. Mhm. Also vielleicht fangen die jetzt gerade an, darüber zu diskutieren, aber die Reaktionszeit ist natürlich entsprechend lang, weil die haben andere Prioritäten, die wollen ja Geld verdienen. So. Also das heißt, dass die Infrastruktur Facebook sowas noch gar nicht wirklich bietet ein Stück weit. Das muss, glaube ich, auch erst so aus sich erwachsen.
Aber das muss echt schnell passieren, ne? Weil ich meine, diese Phänomene sind schon echt ziemlich heftig.
Das schaukelt sich gerade immens hoch. Und natürlich die Gefahr ist, dass aus diesen Sprechakten plötzlich Körperakte werden, weil das natürlich sich so hochschraubt.
Es ist ja auch schon
so. Ist auch der Fall.
Also bei dem Porsche-Beispiel wurde es ja wirklich körperlich, indem der gekündigt wurde und da nicht mehr hingehen darf. Also es ist ja tatsächlich eine körperliche Konsequenz, die da entstanden ist.
Genau, plus
unabhängig von der Frage, ob das jetzt okay war oder nicht, aber das ist ja sofort körperlich.
Plus wie viele Heime von Flüchtlingen brennen im Moment.
Ja.
Das ist unfassbar
viel. Und wie viele Menschen, junge Menschen unter Mobbing leiden, unter Internetmobbing und sich wirklich körperlich massiv schlecht gehen bis hin zu Suizidphänomenen, was ja auch sofort körperlich dann wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich bin ja Pädagoge, ich denke halt vor allem auch an junge Leute, die man vielleicht manchmal, dieser Satz ist so total blöd, aber ich finde ihn trotzdem nicht ganz so blöd, die man auch vor sich selbst ein bisschen schützen muss manchmal. Mhm. Also weil die wirklich irgendwas raushauen oder irgendwas posten und man muss vielleicht doch nochmal sagen, wollen wir erstmal gucken, ob du das wirklich willst, wenn ich dir jetzt nochmal transparent mache, was das für Folgen haben könnte.
Ja.
Und gerade bei jungen Menschen, bei Jugendlichen, ist das schon auch eine Verantwortungsfrage, wer diesen jungen Menschen zeigt, welche Konsequenzen das haben könnten und dann gemeinsam bespricht, ob sie das wirklich machen wollen.
Und das ist auch ein Stück weit, was ich in diesen ganzen Debatten rund um Dieter Nuhr, wenn er schreibt, Mittelalter, pipapo, das ist als Bestandsaufnahme vielleicht mal okay, aber das dreht sich im Moment immer nur so um, oh, wie schrecklich ist dieses Internet. Mhm. Aber ich höre so gut wie keinen Medienpädagogen.
Stimmt.
Der mal seine Konzepte, es mit Sicherheit
gibt's bestimmt.
Zuhauf gibt, die aber einfach nicht finanziert werden, die nicht verbreitet werden. Mhm. Da möchte ich Leute, also da wieder zurück zu der Frage, wie wollen wir in Zukunft leben, ist es doch wesentlich interessanter, darüber zu diskutieren und solche Leute zu Wort kommen zu lassen, als jemand, der sich permanent darüber beschert, wie schrecklich doch alles ist.
Ja, klar.
Na gut, oder gar aufruft,
mitzumachen.
Dagegen zu kämpfen.
Ähnlich wiederum ist. Aber gut, man kann ja auch beim nur bleiben und sagen, Pranger, wenn man bei dem Bild, wenn man das wörtlich nimmt. Unsere Gesellschaft hat sich irgendwann entschieden, das abzuschaffen und einen Rechtsstaat einzuführen. Das war ja genau der zivilisatorische Fortschritt, dass der Pranger abgeschafft wird und abgelöst wird durch ein vernunftgeleitetes, faires Verfahren. In denen Verbrechen einzeln nach Einzelfall behandelt werden und bearbeitet werden. Und so einen Prozess könnte man ja fürs Internet vielleicht auch nochmal anvisieren. Also sagen, wie könnte eine Zivilisierung, ja, ein zivilisatorischer Fortschritt des Internets aussehen? Mhm. Ähnlich wie wir das hatten bei Hans Joas, den ich ja lese, die Sakralisierung der Person als Grund für die Etablierung von Menschenrechten. Also die Person, die Würde der Person soll uns heilig sein. War der Prozess, der zu den Menschenrechten geführt hat, sagt er. Das sind geschichtliche Prozesse, die haben sehr lange gedauert, aber das war so ein wichtiger Pfeiler. Meine, wenn man das überträgt, könnte man sagen, wie könnte so eine Sakralisierung der Person im Netz aussehen? Also dass man sozusagen neue Wertbindungen etabliert, die man auch dann institutionalisieren muss. Also die, wie du sagtest, dass man dann bestimmte Formen etabliert, bestimmte Strukturen auch etabliert, bestimmte Kodexe etabliert, sodass es eine Zivilisierung des Internet gibt.
Ja.
Also das ist schon eine wichtige Frage.
Also ich habe mich ja viel mit dem Thema Zivilisierung befasst. Mhm. Also ich habe ja auch viel immer in Elias großes Standardwerk Prozess der Zivilisierung studiert. Ich bin großer Fan von Steven Pinker mit seinem Gewaltwerk, habe ich schon öfters erwähnt. Und ich bin der festen Überzeugung, das findet jetzt gerade statt. Wir haben halt einfach nur das Problem, es findet nicht sehr schnell statt, so wie die Zivilisierung natürlich im Mittelalter auch nicht sehr schnell stattfand. Das ist ein langer, schwerwiegender, Blut, Schweiß und Tränen treibender Prozess.
Aber könnte man nicht schneller machen?
Ja, natürlich, man kann das gewissermaßen beschleunigen, genau aus diesen Theorien heraus im Grunde genommen, indem man sich anguckt, okay, was ist denn damals passiert in der Zivilisierung? Also wie du schon richtig gesagt hast, der erste Schritt war mal sowas wie ein Gewaltmonopol zu haben, aber das haben wir ja alles schon. Ich glaube, der Ansatzpunkt ist jetzt nicht, irgendwas völlig Neues zu erfinden, sondern, wie du sagst, diese Sakralisierung des Individuums oder wie
der Person,
ist ja hier in dieser Regel 1, die ich gerade vorgelesen habe, remember
the humans. Genau,
das heißt, ich muss mich dem rückerinnern und das mit in diese digitale Ebene reinhieven.
Aber kann man das nicht irgendwie in dieser digitalen Welt institutionalisieren? In irgendeiner technischen Form, dass man nicht sich selbst erinnern muss, sondern dass man das gezeigt bekommt.
Ja, aber das kann tatsächlich, wie du sagst, nur durch Aufklärung, durch Bildungsprozesse. Also gerade, du musst anfangen bei Kindern und Jugendlichen. Du musst anfangen mit Simulationen. Also du musst im geschützten Raum ihnen zeigen, was sind die Konsequenzen meines Handelns. Was ist anderen schon passiert? Und das ist ja so, auch so diese Exempel statuieren, das sind ja ganz wichtige zivilisatorische Marker, die da stattfinden. Zu sagen, hör zu, das ist demjenigen passiert in dem und dem Kontext. Ja, das ihm am Ende völlig bereut, aber er hat in dem Moment nicht gewusst, was passiert. Ich erkläre dir jetzt, wenn du das und das, das sind ja Lerneffekte, die brauchen Menschen. Menschen brauchen Beispiele, Fehler, sie brauchen ja Fehler, um daraus zu lernen. Und was ja passiert ist in der Zivilisierung ist, wir haben die erste Stufe war sozusagen körperliche Gewalt. Es gab unfassbar viel körperliche Gewalt und dann haben wir diese Etiketten, Regelungen, Nichtprovokationen auf eine psychologische Gewalt zumindest hochgehievt. Also wir haben ja nicht die Gewalt abgeschafft, sondern wir haben den Transfer von der körperlichen zur psychologischen Gewalt.
Zumindest in bestimmten Schichten.
In bestimmten Schichten und daher so dieser berühmte Ausspruch, der, glaube ich, Freud zugeschrieben wurde, aber ist nicht so ganz gesichert, aber es wirklich gesagt hat, der erste Mensch, der anstatt eines Speeres ein Schimpfwort benutzt hat, war der Begründer der Zivilisierung oder der Zivilisation. Was sozusagen das zum Ausdruck bringt, was ich sage, diese Stufe höher gehen, also jetzt nicht
symbolisch
mehr
das zu
symbolisch,
machen.
Also eben nicht mehr mit der Keule am Kopf, sondern mit der verbalen
Keule. Mit einem Symbol, mit symbolischer Interaktion.
Und dann so zu, und die Idee der Zivilisierung von körperlichen Prozessen war es ja, sich selber zum einen zurückzunehmen, den anderen nicht mit Worten, Gesten und Taten zu provozieren, damit der sozusagen nicht körperlich reagiert.
Also deeskalierend zu wirken.
Genau, ich lese mal, ich muss da an der Stelle, weil ich finde diese Stelle so wunderbar, die ist einfach nicht nur unterhaltsam, sondern auch sehr einleuchtend, wie Zivilisierung damals aussah. Okay. Und zwar gab es eine Schrift, muss ich hier mal schnell schauen.
Herr Breitenbach blättert in seinem eigenen Buch.
Ich blätter in meinem eigenen
Buch. Ich darf sich mal selbst zitieren.
Und zwar gab es Anfang des 16. Jahrhunderts ein Regelwerk, von Erasmus von Rotterdam, das sagt ihr wahrscheinlich
was, ne? Barlow, ja.
Ne? Ein Etikettenbuch, das hieß Über den Anstand der Sitten von Knaben. Und daraus zitiere ich mal eine kurze Passage. Verunreinige Treppenhäuser, Korridore, Kleiderschränke oder Wandbehänge nicht mit Urin oder anderen Schmutz. Erleichtere dich nicht vor Damen oder vor Türen oder Fenstern der Kammern bei Hofe. Rutsche nicht auf deinem Stuhl vor und zurück, wenn du versuchst, Winde zu lassen. Wenn dir auf dem Bettlaken etwas Abstoßendes begegnet, wende dich nicht an deinen Bettgenossen, um es ihm zu zeigen, und halte das stinkende Ding nicht in die Höhe, damit der andere es riecht und sagt, ich wüsste gern, wie sehr das stinkt. Okay. Also da kann man sich mal so ungefähr vorstellen, wie die Leute damals.
Was da so war.
Was da so war und dass es offenbar die Notwendigkeit gab, solche Regeln, die natürlich aus heutiger Sicht völlig absurd sind.
Klar, aber damals war das
notwendig. Aber damals war das notwendig, damit die Leute sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Und ich glaube, solche Regeln müssen fortgeführt.
Und fürs Internet angepasst
werden. Fürs Internet und medial angepasst werden.
Ja, es erinnert natürlich schon so an dieses Hobbes'sche Menschenbild, ne? Der Mensch ist von Natur aus dem Menschen Wolf. Und wenn man ihn freilässt, dann massakriert er sich gegenseitig.
Ja, aber das ist ja auch nicht der Fall, weil sonst wird es ja nie Zivilisierung geben.
Ja, nur durch den Leviathan. Also nur durch
halt. Nee, der Leviathan ist ja jetzt nichts, was aus dem Nichts erschaffen wurde, sondern es haben ja Menschen initiiert.
Ja, aus der Notwendigkeit heraus, wenn es so weitergeht, machen wir uns alle platt. Das war die Idee von Hobbes halt.
Ja, die Idee von Hobbes ist nachvollziehbar. Sie ist aber natürlich nur die halbe Wahrheit.
Ja, ich weiß. Aber diese Phänomene klingen so danach im Internet, die wir jetzt diskutiert haben.
Klar, da ist man schnell dabei. Aber du hast natürlich jetzt Leute wie uns. Ich meine, wenn das niemand kritisch hinterfragen würde, was dafür, würde es halt jeder einfach machen.
Ja, ne? Es muss einen Diskurs darüber geben. Das ist schon klar.
Also wir machen das ja jetzt nicht nur, weil wir Angst haben, selber Opfer zu sein, sondern weil wir es vernünftig finden, das nicht zu tun.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst.
Also das heißt, wir müssen ja was nicht Wölfisches und selbst das Wolf, also Wölfe sind ja hochsoziale Tiere.
Ja, ja, klar.
Abgesehen davon, dass das nicht stimmt. Ja. Ich glaube, Aufklärung.
Ja,
eine neue Aufklärungswelle.
Kantianer sind wir doch, nicht Hobbesianer, sondern Kantianer, Aufklärung. Ja, aber ich würde auch plädieren für Institutionen im Netz. Also das muss ich nochmal schon mal sagen. Also nur auf Bildung zu setzen. Ich bin ja Bildungsmensch. Aber ich glaube schon, wir brauchen auch Institutionen im Netz, diese Inseln oder so. Oder das definitiv, ist echt wichtig.
Du brauchst tatsächlich, ob das jetzt rein im Netz ist oder das muss ja auch wieder, also wie gesagt, es
beides,
gibt ja diese Trennung nicht.
Sondern du brauchst, es gibt ja auch so Internetberatung vom Jugendamt und so. Das muss man stärker vielleicht noch öffentlich zeigen, dass es das gibt.
Man muss das zugänglicher machen.
Ja, niedrigschwelliger.
Und das ist halt so, es gibt für mich mehrere Ebenen da anzusetzen. Also es gibt die Ebene, welche Anlaufstellen habe ich für Opfer?
Ja.
Wie kann ich lernen, damit umzugehen? Wie kann ich lernen, auch sowas vielleicht mal auszuhalten?
Ja,
stimmt. Weil man vielleicht auch emotional Distanz erlernen kann.
Stimmt.
Weil man durch Bildungsprozesse und so Dinge wie die Topologie, die ich gerade erörtert habe, zu sagen, nicht jeder will einfach nur was Böses, sondern es ist manchmal einfach nur jemand, der seinen Spaß.
Ja.
Aber scheiß doch drauf, was der jetzt denkt und macht und tut.
Das ist richtig, also sich distanzieren
auch zu erlernen, genau, sich emotional zu distanzieren, weil nicht jede Morddrohung auch ein Mörder ist automatisch, sondern meistens sind es ja eher
Sprüche.
Die Kläffer, die nicht beißen.
Ja, klar.
Und die zuschlagen, kündigen das normalerweise gar nicht an. Also zum einen Umgang damit zu erlernen als Opfer, dann natürlich auch zu lernen, nicht so schnell Täter zu werden, auch durch Unachtsamkeit, also auch Achtsamkeit auf die eigene Kommunikation.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja immer das Bild, was ich habe. Wir haben ja immer so gesagt, im Internet haben wir so ganz viel Platz. Es ist so ganz viel Platz für Wissen, für Kommunikation. Und ich sage eigentlich, ist es das Gegenteil. Der kommunikative Raum verdichtet sich unfassbar.
Zumindest an manchen Orten vom Internet.
Ja, weil wir plötzlich auf ganz viele, ganz schnell an ganz viele andere Ideologien stoßen und Wertegerüste stoßen und wir uns ganz schnell da reiben.
Ja, viele Werte, die aufeinander prallen.
Genau, weil ganz viele Menschen auf engem Raum eigentlich zusammen sind und nicht auf weitem Raum, wie es vielleicht analog der Fall war, weil wir durch Grenzen getrennt waren, durch soziale Orte, also
in ja, auch Kneipe. Durch die Hemmung des sichtbaren anderen, wie du es gesagt hast, ne? Also genau. Dass man jemanden sieht und dann vielleicht
nicht so schnell. Wir sehen einfach nur so Avatare, Profile. Genau,
und wir sehen dann, und da kommen sofort so ethische Lebensorientierung, genau. Und Wertbindungen, die prallen aufeinander, dann knallt es halt
und
sofort.
Und du hast jeden Tag 100 Anlässe, um zu diskutieren.
Ja,
100 genau. Verschiedene Themen aus den Medien, um zu diskutieren.
Mhm.
So, also auch Achtsamkeit auf die eigene Kommunikation. Also was bedeutet das, wenn der Raum des Sozialen immer enger wird, desto mehr muss ich doch eigentlich auf meine eigene Kommunikation achten.
Ja, klar.
Dass sie möglichst gewaltarm ist.
Ja.
Also, weil das kann man auch feststellen, Gewalt erzeugt Gegengewalt.
Ja, natürlich, klar.
Also das heißt, wenn ich rausgehe, halt doch mal die Schnauze, hast doch keine Ahnung, halt doch mal die Fresse.
Ja, ja, dann sage ich
guten Morgen. Guten Morgen. Ja,
guten Morgen.
Schön, dass es dich gibt.
Ja.
Übrigens, paradoxe Intervention ist natürlich auch eine Strategie, um solchen Dingen, Hate-Dingen zu begegnen. Also das kostet auch wieder, also dazu muss man eine emotionale Distanz eingehen, aber dann kann man sagen,
mache ich genau das Gegenteil.
Ja,
aber das ist halt auch anspruchsvoll, ne? Das ist echt schwer, das können vielleicht so Medienprofis, ne? Aber so junge Leute ist es schon anspruchsvoll.
Genau, aber es gibt so Konzepte wie, es nennt sich gewaltfreie Kommunikation. Ich glaube, gewaltfrei, schwierig, wird es wahrscheinlich nie geben, aber gewaltarm, arme, ärmere oder eine Achtsamkeit dafür zu entwickeln.
Persönliche Sprache.
Wie ich auf den anderen zugehe. Also muss ich ihn jetzt gleich ein Brett vom Kopf hauen oder wie interpretiert er auch vielleicht das, was ich sage? Auch darauf so ein bisschen
zu. Ja, und persönliche Sprache zu verwenden stärker, ne? Ohne den anderen jetzt verletzen zu wollen, meine Meinung klar und einfach zu sagen mit persönlicher Sprache. Das gibt's natürlich alles, aber ja.
Und dann gebe ich dir natürlich recht, muss es Institutionen geben oder es muss sozusagen Institutionen geben, die auch die Rechtsstaatlichkeit dann durchsetzen.
Ja, und auch sichtbar machen.
Also gerade wenn es das Thema Menschenwürde angeht, da dann auch sehr schnell durchgreifen können.
Ja, so Moderatoren oder Mediatoren, die auch Aufmerksamkeit
machen. Aber auch tatsächlich sowas wie wirkliche Exekutive. Also wenn jemand meint, er müsste jetzt wirklich Morddrohungen über das Netz verbreiten, dann gehört er einfach dafür bestraft.
Ja, finde ich auch.
Strafrechtlich verfolgt.
Klar, natürlich. So wie ja im Briefverkehr auch. Wenn ich jetzt dir einen Brief einschmeiße, morgen knall ich dich ab, so dann ist das eine Straftat.
Genau. Und das muss natürlich, und das natürlich pragmatisch, also es gibt so viele Beamte und so weiter, die sich darum gar nicht kümmern können, gibt's halt nicht. Da muss es
muss man irgendeine Form anderes nehmen. Das muss man halt erfinden. Das ist doch eine Aufforderung an die Medienpädagogen oder irgendwas, Medienleute, das Hacker zu machen. Ja, irgendwelche Hacker, irgendwelche Leute, die es können halt.
Genau, da werden sich auch schon ganz viele damit beschäftigen. Natürlich sind wir da sehr dankbar jetzt an der Stelle, wenn ihr Konzepte, Ideen,
das muss jetzt kommen.
Schon anlaufende Punkte, bitte in die Kommentare rein verlinken.
Weil und kein Shitstorm, bitte, um Gottes Willen. Ich habe total Angst jetzt vor Shitstorms.
Sei froh, dass du nicht im Netz bist.
Ohne Scheiße.
Mein lieber Mann.
Ich hab ja Hypochondrie gegen Shitstorms.
Shitstorm-Allergiker.
Was bin ich froh, dass ich nicht im Netz bin. Nein, aber das wäre jetzt echt interessant. Also was sind eure Ideen und Konzepte? Was habt ihr für, kann ja auch irgendwas erstmal eine Idee sein.
Vielleicht gibt es ja diese Inseln längst.
Eben.
Wir kennen sie jetzt nicht und andere kennen sie auch nicht. Also
das wäre spannend.
Alles mal bei uns gepostet. Welche konstruktiven Ansätze gibt es?
Und was habt ihr vielleicht schon gemacht, auch in der Jugendarbeit oder irgend sowas?
Um diese Frage, also es werden auch ein Haufen Medienpädagogen, die
hier
zuhören.
Unbedingt.
Es werden ein Haufen, also ich habe jetzt hier kürzlich, weiß nicht, ob der ein Hörer ist, auf diesem Schülerzeitungskongress von Cybermobbing-Beratungsstelle, den wollte ich eh mal einladen, so ein Soziopod plus eins, um dieses Thema nochmal von der pädagogischen Seite. Alles her damit.
Ja.
Ich glaube, das muss wesentlich sichtbarer gemacht werden.
Stimmt,
also nicht jetzt dauernd darauf rumreiten, was ist alles scheiße und wo passiert überall Hass, sondern einfach mal, was gibt es für Ansätze, um dem konstruktiv entgegenzuwirken. Das würde mich wirklich brennend interessieren, was es da gibt. Und das sollte nach vorne gepusht werden, so ein Stück weit.
So ist es.
Und am Ende bleibt tatsächlich die Frage, wie wollen wir miteinander leben?
Ja, die Habermas-Frage.
Das heißt nicht nur, wie wollen wir miteinander reden, sondern weil natürlich Thema Flüchtlinge, da geht es ja darum, wie gehen wir mit dem Thema um und nicht nur, wie kommunizieren wir über
das Thema. Sondern wie lösen wir das Problem? Also wie gehen wir mit diesem Problem um?
Ja.
In Europa auch, das ist ein europäisches Problem. Ja, so ist es.
So ist es.
Ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt an unsere allererste Sendung.
Wieso?
Weil wir da über Post-Privacy gesprochen haben. Auch so ein Internetphänomen, dass wir uns einfach mal so angeguckt haben. Und heute haben wir wieder so ein Internetphänomen uns angeguckt. Das war so eigentlich so eine Art Zurück zu den Wurzeln. Der Soziopod heute.
So ist der eigentlich gestartet.
So ist er, also bei der ersten Folge war es auch ähnlich, so ein Phänomen. Und heute haben wir wieder so ein Internetphänomen. Das ist eigentlich so Back to the Roots Soziopod-Folge gewesen. Ist ja auch nicht schlecht, nach dem Live-Auftritt nochmal so ganz zurück zu unseren Wurzeln.
Genau, sonst waren wir ja immer sehr analog.
Ja, und jetzt haben wir so eine
aber das
neue erste Folge.
Wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, weil natürlich die Folgen, diese 37 Folgen dazwischen, haben sozusagen ja mal die theoretische Grundlage gelegt, wovon wir soziologisch, philosophisch jetzt sprechen. Und das heißt, wir haben den Leuten Brillen aufgesetzt, wo sie sich jetzt mit dem Phänomen Shitstorm ganz anders auseinandersetzen können, als wie einfach nur zu sagen, oh, wie ist das Kacke mit dem Shitstorm?
Shitstorm ist scheiße.
Shitstorm ist scheiße.
Genau. Ja, ja, so ist es.
Sondern einfach mal das zu dekonstruieren. Mit den verschiedenen Theorien, die wir haben. Und da kann man von Kant über Popper, wir haben ja heute einige
Habermas, genannt. Frankfurter Schule.
Genau.
Freud.
Da gibt es einige Ansätze, wie man das erklären und beleuchten kann und gegebenenfalls Lösungen finden kann. Foucault. Ja. Wir müssen unbedingt eine Foucault-Folge machen. Ich bereite mich vor.
Ja, okay, gut. Weil ich habe da wenig Zeit. Und, okay.
Im Urlaub werde ich mir Foucault reinziehen. Also, also ich lese schon die ganze Zeit, aber nochmal so. Vor allen Dingen Macht nochmal wirklich.
Hochinteressant.
Foucault, weil das ist natürlich gerade ein aktuelles Thema, Überwachung. Absolut.
Klar, das ist ja genau das Thema.
Disziplinierung.
Absolut.
Diese Dinge. Also freut euch irgendwann, wir hatten es ja schon öfters mal gesagt, auf Foucault, wir bleiben dran. Ne? So.
Ja.
Jetzt hoffe ich mal, du kriegst keinen
Shit. Albträume, heute Nacht habe ich Albträume. Ich kann heute Nacht nicht schlafen.
Ich gieße dir jetzt einen schönen Single Malt ein.
Okay.
Dann kannst du gut schlafen.
Alles klar, bin ich dabei.
Und heute Nacht komme ich mal kurz hier ins Zimmer gesprungen. Shitstorm Alarm!
Gott. Köbel! Zeig so ein Laptop hin mit lauter Shitstorms. Super cool. Freue ich mich schon drauf.
Ja. Einfach ein bisschen Training dann.
Wunderbar.
Ich könnte auch einfach mal.
Kannst du mich beleidigen einfach so den ganzen Abend jetzt? Ich
könnte dich auch einfach mal anmelden bei Facebook.
Nein. Oh, so einen Account für mich machen. Ach du Scheiße, hör auf, den Leuten Ideen zu geben, ey. Ich sag's dir.
Uns hören doch nur vernünftige Leute, das ist gut.
Genau.
Also vor allen Dingen bis zum Schluss.
Ja, in diesem Sinne.
Ihr Lieben, seid vernünftig, bleibt vernünftig, seid nett zueinander.
So ist es.
Seid vehement gegen Hass und so weiter, aber benutzt nicht Hass, um Hass zu bekämpfen. Ich glaube, das funktioniert, hat langfristig noch nie so gut funktioniert.
Das hat der Popper auch gesagt. Gewalt, wir wollen auf Gewalt verzichten. Man kann ein Problem nicht mit Gewalt nicht lösen. Man kann nicht das eine Übel mit dem anderen Übel austreiben. War so einer seiner Sätze.
Und das macht mir im Moment, wie gesagt, eine ganz krasse Studie, um das nochmal kurz unterzubringen. Die habe ich gehört bei Holger Klein Vrindt, ein schon etwas länger her Interview mit Christopher Lauer.
Kennen wir alle nicht.
Ja, aber jetzt so viele hören das, kennen und wahrscheinlich hört sogar Holgi vielleicht sogar selber gar zu.
Ja.
Weiß ich nicht. Da haben die von der Studie gesprochen. Das war irgendwie Linksextremismus-Studie von der Freien Universität Berlin. Repräsentative Umfrage. Und da war was ganz Krasses drin. Also ich meine, diese Studie und Interpretation und Fragestellung und Interpretation war fragwürdig, aber es gab ein Ding. Da haben 20% der Befragten gesagt, sie würden sich eine Revolution in Deutschland wünschen, weil es mit Reformen in diesem Land nicht weitergeht.
Revolution.
Revolution in all seiner Konsequenz.
Okay.
Also wir wissen jetzt, was eine Revolution ist. Vielleicht wissen viele der Befragten nicht, was Revolution heißt, nämlich Körper ab an die Wand.
Wenn sie das gemeint haben mit Revolution.
Naja, aber die Frage war schon so formuliert, dass politische Reformen bringen uns nicht mehr weiter. Wir brauchen eine Revolution. Also
für Umsturz mich als irgendwie.
Halbwegs Gebildeter weiß ich, was Revolution bedeutet. Das also ist jetzt nicht Mauerfall-Revolution. Das ist jetzt nicht Blümchen-Revolution. Das ist
eher französische Revolution.
Sondern eher, wir müssen die Herrschenden in den Kerker oder unter Schafott, ins Schafott.
Das haben 20% Leute
20%
von wem?
Von der repräsentativen Umfrage.
Bei Linksleuten oder bei
Linksextremen? Nee, repräsentativ
von allen.
Heißt ja ganz.
War das nicht von denen, von den Links?
Nein, das war ja, es wurde ja versucht zu messen, wie ist das Potenzial von Linksextremisten in ganz Deutschland.
Ach so, es war nicht eine Gruppe, die die
befragt haben. Nein, es war eine repräsentative Umfrage. Es wurde natürlich nochmal Ost und West, natürlich sage ich schon, zwar ein bisschen vorurteilsmäßig, aber letztendlich vermuten wir das natürlich immer auch aus der Sozialisierung aus. Im Osten natürlich wesentlich stärker. Da ist natürlich die These immer noch sehr sozialisiert in diesem,
nicht nur
mit diesem kommunistischen System, sondern auch natürlich mit der großen Enttäuschung, die einherging mit dem Umsturz, dass es eben da nicht blühende Landschaften und so weiter gab. Dass da natürlich der Wunsch nach einem Umsturz nochmal wesentlich größer ist, weil sie vielleicht auch Umstürze wesentlich gewohnter sind.
Ja, weil es auch positiver gewertet wird. Dass der, die friedliche Revolution hat ja.
Aber nichtsdestotrotz waren es, glaube ich, im Westen auch nochmal so 14%. Und im Osten waren es über 30. Und kumuliert waren es halt dann auf Gesamtdeutschland 20%. Aber das finde ich schon eine krasse. Und so fühle ich mich im Moment auch, wenn ich so diese Netzdiskurse, also ich habe so das Gefühl,
es kocht
dem so Staat, der Politik wird nur noch misstraut. Auch durch diese ganzen Geheimdienst, also das sozusagen so eine ein Krieg gegen die Macht.
Gut, wobei die Leute auch sehr laut sind, die das halt so sagen. Also das muss man auch vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, aber ich glaube, dass allgemein so das Gefühl vorherrscht, dass einiges schiefläuft.
Das kann sein, ja.
Und dass Politik nicht unbedingt das umsetzt, was sich viele wünschen, sondern so, da wurden ja auch ganz so viele Fragen, wer hat jetzt wirklich die Macht, Wirtschaft, Politik und so. Also so diese und auch dieser Kapitalismuskritik und Bankenkrise und Pipapo, Armutsschere, all das presst sich jetzt gerade in diesem engen kommunikativen Raum zusammen und erzeugt vielleicht auch gerade so dieses, also das, was ich mit Weimarer Republik, wo alle sich auf die Straße gedrängt haben, habe ich so das Gefühl, dass das jetzt so da.
Ja, kann sein.
Das sind Zeiten, Leute.
In welchen Zeiten leben
wir? Deswegen schalten wir jetzt ab, so wie früher Peter Lustig.
Genau. Ne?
Jetzt abschalten. Raus in den Garten gehen.
Abschalten.
Abschalten.
Genau.
Jetzt.
Ja.
Also, liebe Leute, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Wir gehen jetzt erstmal in Urlaub.
Genau, wir fahren jetzt in Urlaub.
So, und dann sehen wir uns im Herbst. Ich hoffe, es wird kein zweiter deutscher Herbst.
Jetzt hör mal auf, du. Du hast doch gesagt, wir wollen jetzt aufhören.
Nein, wir hören abschalten.
Abschalten.
Abschalten. Jetzt. Tschüss.
Tschüss. Macht's
gut. Lasst es euch gut gehen. Liebt euch, vertragt euch, herzt euch. Meine ich ernst. Tschüssi.
Tschüss.
Und so mit Nachbarn zusammenzusitzen und zu reden, ist eigentlich schöner als zu senden, nicht? Denn man hört auch was. Ja, also gut, wir schalten zusammen ab, ja? Ihr den Fernseher und ich meinen Sender, ja? Also, Achtung, fertig, los!